Jo, hallo. Du bist auf und dran, eine Spezialfolge vom Maximum Cinema Podcast zu hören. Und zwar zu den Oscar-Verleihungen. Wie du merken wirst, ist es eine kleine Mogelpackung. Und zwar wechseln sich in dieser Folge unsere aktuellen Einschätzungen ab mit unseren Filmbesprechungen aus den vergangenen Monaten über die Filme, die jetzt eben für Oscar nominiert worden sind. Falls du dir die Filmbesprechungen selber nicht möchtest nochmal antun, weil du sie schon gehört hast, helfen wir dir, indem du in der Beschreibung vom Podcast Timecodes kannst anschauen kannst, wo wir jeweils aufführen, wenn das die Filmbesprechung anfängt und wenn das der aktuelle Teil kommt, wo wir darüber reden, wie unsere jetzigen Einschätzungen sind zu den Oscar-Chancen von diesen entsprechenden Filmen. Ich hoffe, du hast Spass bei dieser über zweistündigen Spezialfolge zu den Oscar-Verleihungen. Viel Spass! Herzlich willkommen zu einer Spezialepisode vom Maximum Cinema Podcast. Bei uns gibt es in regelmäßigen Abständen spannende Diskussionen über Film, Kino und Serien. Hintergrundberichte über die Filmbranche und natürlich auch aktuelle Film- und Serietipps. In dieser Folge diskutieren wir über die Oscar-Nominationen und freut euch auch gerade, wer in welcher Kategorie der Oscar gewinnen wird. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, wo wie mir auch eine grosse Leidenschaft fürs Kino pflegt. Mut heisst auch mal die Hauptrolle abgeben, zurücklehnen und geniessen. Mein Name ist Daniel Frischknecht und mit mir vor dem Mikrofon sitzen unmittelbar nach der Aufnahme von der Episode 22 immer noch der Alan Mattli.
Hallo.
Lola Funk.
Hallo.
Und der Olivier Santo.
Hallo.
Genau, ja, die Oscars stehen bevor und wir reden in dieser Folge über die wichtigsten Filme, reden, die im Rennen sind. Einige von diesen Filmen haben wir schon in den vergangenen Folgen besprochen und damit du dir die nicht zusammensammeln musst, tun wir es für dich zusammensammeln und tun auch unsere aktuellen Einschätzungen dazu geben, wo wir das Gefühl haben, dass für den Oscar könnte länger und wo nicht oder warum nicht. Jo, bevor wir anfangen, wer schaut für euch die Oscars live?
Ich.
Machen wir es noch?
Immer.
Immer?
Krass. Ja, kein Jahr seit 2008 verpasst.
Was? Krass.
Und wie, allein oder in so einem Oscar-Club?
Ich schaue es immer mit meinem Vater.
Oh, ah, so cool. Cute. Ja, ich weiss im Fall nur nicht, ob ich es schaue. Ich schaue es manchmal schon, manchmal nicht, manchmal allein. Irgendwie 2020 ist... bin ich an so einer Oscar-Party gewesen, mit so Whirlpool auf dem Dach.
Olivier, du?
Ich habe es jahrelang geschaut und ich habe es eigentlich immer allein geschaut, aber zusammen mit Twitter. Das war super gewesen. Du bist, also ich teile und kann es glaube ich auch nachvollziehen. Ja. Also Twitter ist eine super Community während der Oscars.
Mega.
Ich habe es irgendwie in einem Jahr dann einmal geschafft, dass ich mein Twitter-Limit an Tweets erfüllt
habe. Gibt es ein Limit?
Ja, das hat es damals gegeben. Also ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe nicht mehr so viel getwittert, dass das je ein Thema gewesen wäre. Aber in einem Jahr ist wirklich mein Limit erreicht worden.
Und dann gehst du noch Hashtag?
Ja, das sind so... Alle schmeißen einfach ihre Reaktionen rein und wer... Es ist mega nicht kaltvoll, aber es ist einfach lustig.
Also der Bong Hive letztes Jahr ist recht abgegangen, wo Parasite gewonnen hat.
Ja, eben genau. Die letzten 2, 3, 4 Jahre, glaube ich, habe ich es nicht mehr geschaut live. Und ich habe mir jetzt aber eigentlich überlegt, ob ich es dieses Jahr eigentlich wieder machen will, weil ich das Gefühl habe, dieses Jahr ist es auch recht spannend mit den ganzen Massnahmen, die sie jetzt treffen, und wird es ein bisschen anders.
Die Verleihung findet am 26. April statt, ja, bei uns mitten in der Nacht. In Gewinn, Fotos, 2 oder so.
In den USA am 25. April, bei uns ist es der 26. April, weil es am Morgen um 2 Uhr anfängt.
Ja, genau. Genau so. Fangen wir mit dem ersten Film an, Mank. Wenn es nach den Nominationen geht, sieht es für Mank recht gut aus. Das ist der Film von David Fincher, der hat 10 Nominationen bekommen. Ist eine Netflix-Produktion. Wir haben den Film im November besprochen und dort schon das Gefühl gehabt, dass der auf Oscar-Kurs ist. Ja, los mit dort mal rein. Ich würde sagen, wir fangen mit Mank an. Olvi und Ellen, ihr habt da zusammen geschaut. Es ist der neue Film von David Fincher. Ist seit dem 19. November mit den Kinos. Ellen, du hast eine Review geschrieben auf Maximum Cinema. Erzähl mal.
Mank ist grundsätzlich die Aufarbeitung von der Entstehungsgeschichte vom Drehbuch zu Citizen Kane. So ein kleiner Film aus den 40er Jahren, wo man vielleicht schon mal etwas davon gehört hat. Der Film basiert auf einem Drehbuch von Jack Fincher, dem Vater von David Fincher, der 2003 gestorben ist. Das war so ein Leidenschaftsprojekt von ihm. Und jetzt nach langen Jahren von der Produktionsvorbereitung hat es David Fincher jetzt endlich geschafft, den Film so wie er will, ins Kino bzw. auf Netflix zu bringen. Also er hat es in Schwarz-Weiß gedreht, er hat alles daran gesetzt, dass der Film so wirkt, als wäre auch so in den frühen 40er Jahren gemacht worden. Und die Hauptfigur ist der Herman J. Mankiewicz, genannt Mank, gespielt von Gary Oldman. Und der Film folgt eigentlich ihm, wie er versucht, innerhalb von 2 Monaten ein Drehbuch für das junge Regie-Wunderkind Orson Welles aufs Papier zu zwingen. Und dann hat man gleichzeitig auch noch Flashbacks in den 30er Jahren, wo man sieht, wie der Mank, wenn er sich im Studiosystem vom goldige Zeitalter von Hollywood hat müssen durchschlagen als ja, ziemlich austauschbarer Drehbuchautor und halt wie all seine Erfahrungen in Hollywood dazu beigetragen haben, was er dann schlussendlich in sein Drehbuch zu Citizen Kane hineingearbeitet hat.
Und ist ja gut.
Ja. also der Olivier und ich sind zum Kino rausgekommen und wir haben sie beide gefunden, ja, ist gut. Bisschen, also es ist David Fincher, also man hätte ein bisschen mehr dürfen erwarten.
Ja, weil normalerweise kommt mir nicht aus mit David Fincher, also ich komme nie aus David Fincher Film und sage,
ja, das, ich eigentlich auch nicht, darum bin ich recht überrascht gewesen.
Also tönt noch eher enttäuscht, finde ich.
Ja, eben, also nein, er ist mega schön gemacht, er ist extrem kompetent gemacht, er ist super schön zum Anschauen, er ist recht unterhaltsam, aber irgendwie hat mir so Der letzte Funke hat mir irgendwie gefehlt. Das ist so einfach ein gut gemachtes Hollywood-Biopic. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Film gegenüber anderen Hollywood-Biopics außerhalb Machart einen grossartigen Mehrwert hat.
Aber was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist ja eigentlich der David Fincher. Wie ich ihn kenne, er hat so die ganz neutrale Kamera, weißt du, so sehr, sehr beobachtend. Und also ich habe jetzt vor allem seine Mordgeschichte geschaut. Und als ich das auch gesehen habe, den Trailer habe ich ein paar Mal gesehen, und ich denke, das passt eigentlich nicht ganz hundertprozentig in seine Filmografie.
Ja, es ist definitiv so ein bisschen, mindestens für einen Film, so eine neue Ausrichtung für ihn, das stimmt schon.
Mhm. Mhm. Ist von Anfang an gedacht, dass er das Drehbuch von seinem Vater
dort verfilmen soll? Ja, er hat es eigentlich, glaube ich, Ende 90er Jahre machen sollen, aber er hat kein Funding bekommen, weil ihn niemand wollte den Film in Schwarz-Weiss machen.
Okay. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass der Film irgendwie viel mehr daran interessiert ist, uns dazu zu bringen, die Figur gern zu haben, als die Figur zu verstehen. Also ich habe das Gefühl, er verwendet so viel Zeit darauf, einen charismatischen und irgendwie sehr schrägen, aber gleich irgendwie sympathischen Held zu machen oder zu gestalten. Und ich meine, Gary Oldman spielt wirklich sehr gut, aber es geht dann nie wirklich in die Tiefe und man versteht dann nie zu 100%, wie die Figur tickt, also außer das, was er halt sehr direkt erzählt. Also man checkt natürlich, warum er dann gewisse Entscheidungen trifft, aber es geht wie nie so ein bisschen auf eine subtilere Art tiefer. Und das, ja, eben gerade wenn es ein David Fincher ist, finde ich das ein bisschen schade. Und was mich extrem irritiert, also das finde ich, ist einfach, ja, ich verstehe nicht mega fest, nicht. Der Film ist ja schwarz-weiß, ist sehr dunkel, sehr wenig Kontrast oder wenn dann sehr, sehr heftige. Und er ist von Netflix produziert. Und ich meine, Netflix, klar sind sie natürlich froh, dass sie David Fincher haben, klar sind sie froh, dass sie einen Kandidat für die Oscars haben, dass sie so eine Story haben, so einen Film. Aber gleichzeitig, der Film werden die Leute auf dem Laptop schauen. Oder auf dem Handy. Und er ist wirklich einfach, er ist nicht gemacht für den Computer. Sure. Habe ich das Gefühl. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich bin mega gespannt darauf, wie der Film aussehen wird, wenn ich den auf meinem trümmeligen Laptop schaue. Ich bin mega irritiert davon, dass niemand irgendwann mal gesagt hat, okay, aber das laden wir nachher auf Netflix auf. Also das, ja, ich weiß auch nicht, wer hätte sie intervenieren, weil natürlich will Netflix den Film haben, aber irgendwie ist er einfach auch extrem schade, für auf Netflix zu schauen. Also wenn er den Film schauen will, schaut er im Kino.
Zu dem Schwarz-Weiß, weil Roma ist ja auch in Schwarz-Weiß gewesen, oder habe ich mir das falsch abgespeichert? Und Roma ist auch so ein Film gewesen, der super fürs Kino war und ich habe ihn jetzt nie auf Netflix dann nachher gesehen. Aber ich glaube, Roma ist auch ein bisschen heller.
Ja, Roma ist
wenn
heller.
Wenn du da so von dunkler bist.
Ja, nein, Roma ist heller, aber bei Roma habe ich den Gedanken effektiv auch gehabt, aber mehr einfach auch, weil er so lange Einstellungen hat, wo teilweise wirklich nur irgendwie etwas Kleines passiert oder irgendwie, wo visuell jetzt nicht mega spannend sind, wenn du halt so in diesem kleinen Format schaust. So, also ich bin oft im Kino gesessen und habe zum Beispiel mega lange Tracking-Shots gehabt, wo die eine Figur einfach die Straße abläuft und die sind im Kino so spannend, weil sie dich halt so erschlönt, weil so viel passiert auf dieser Leinwand und wenn du halt auf dem Bildschirm siehst, wird einfach mega viel so ein bisschen versumpft. Und bei Roma habe ich aber das Gefühl, kannst du den Film gleich noch schauen, aber ich glaube wirklich, dass du nicht vielleicht ein Gerät hast, das vielleicht so ein bisschen auch nicht super Bildqualität hat oder vielleicht auch nicht mehr ganz nah mag oder dann den Film auch nicht in HD schaust, habe ich das Gefühl, bei Mank wird das echt das Problem.
Noch schnell betreffend Oscar-Chancen. Gibt es Elemente vom Film, wo Oscar-würdig sind?
Also meiner Meinung nach sicher der Gary Oldman, wo ich weiß nicht, ob er ihn gewinnen wird, aber sicher im engeren Feld dabei sein wird.
Nominationen.
Und ich könnte mir halt vorstellen, auch das Drehbuch von Jack Fincher, wo sicher auch mit einer guten Kampagne, es ist das Drehbuch vom Vater vom Regisseur, es ist das Drehbuch über einen Drehbuchautor und der Drehbuchautor ist gestorben. Also es sind so Sachen, die vielleicht auch so eine Academy könnte politisch bewegen dazu. Aber ich weiss sonst nicht, was, also die Kamera.
Kamera, Ton, die ganze Schauwerte. Also es ist schon... So ein klassischer David Fincher-Stil ist so ein Film, der für 12 Oscars nominiert wird und am Schluss gewinnt er einen. Das ist so der...
Ja gut, das trifft etwa zu.
Aber nicht Best Picture.
Mal nominiert vermutlich
schon. Yeah.
Ja, ja, okay. Definitiv.
Gut, ja, wir sind euch einig. Du hast glaube 7 von 10 gegeben, oder?
Ja.
Er läuft im Kino, gehen da schauen und er läuft dann auch ab dem 4. Dezember auf Netflix. Was meinen ihr? Wie sehen Chance für Mank aus? Ich kann vielleicht schon sagen, eben 10 Nominationen, bester Film, beste Regie David Fincher, bester Hauptdarsteller Gary Oldman, beste Nebendarstellerin Amanda Seyfried, beste Kamera, beste Filmmusik, bester Ton, bestes Kostümdesign, bestes Make-up und beste Frisuren und bestes Szenenbild. Wie viele Kategorien gibt es eigentlich?
23 jetzt.
Also auf jeden Fall viele Nominationen. Was denkt ihr?
Was mir da auffällt, ist, welche Kategorien durch Abwesenheit glänzen. Weil Oscar-Experten sagen meistens in der Oscar-Nacht, dass ein Film, der Best Picture gewinnen will, muss in aller Regel auch kompetitiv sein in der Drehbuchkategorie und in der Schnittkategorie. Wenn nicht sogar eine oder sogar beide gewinnen und manchmal ist weder beim Drehbuch noch beim Schnitt nominiert. Da deutet schon einiges darauf hin, dass gerade in den grossen Kategorien Mank wird höchstwahrscheinlich leer ausgehen.
Ich finde auch, Mank ist irgendwie so ein typischer Fall, wo jetzt eben viele Nominationen bekommt, wobei ich jetzt auch denke, dass er jetzt grundsätzlich nicht so große Chance hat. Und ich glaube, das liegt daran, dass einfach die Thematik, die behandelt wird, sehr beliebt ist bei der Academy. Es ist auch, es geht um Geschichte von Hollywood grundsätzlich. Also es ist eine Geschichte aus Hollywood sozusagen. Es geht um die Erschaffung von dem Filmklassiker von Orson Welles, also von Citizen Kane. Und das ist so wie die Selbstreferenzialität und auch so ein bisschen Selbstglorifizierung, finde ich, von der ganzen amerikanischen Filmbranche, die da halt zum Glänzen kommt. Und ich muss sagen, wenn der Film jetzt keine Nomination bekommen hätte, fände ich das weird. Mhm. Genau wegen dieser Thematik, aber ich muss sagen, er ist halt einfach nicht so gut, als dass er jetzt total abräumen würde. Also es würde mich erstaunen.
Gut, nicht, dass das die Academy jemals daran gehindert hätte, dass ein Film nicht gut ist.
Ja.
Es ist nicht so, dass es doch jedes Jahr so einen Film gibt. Ja, ja. So ein Inception, Avatar, wo quasi genug gut der Film ist, dass, oder auch genug bekannte oder grosse Regie hat, dass er in diesen Kategorien auch irgendwie dabei ist, aber am Schluss gönnt er vor allem dann eigentlich so in den technischen Kategorien, wo er halt wie besser ist als alles andere, was nominiert ist. Also, oder wie ein besserer Film ist, als wenn irgendwie der Transformers, der dann auch bei den technischen Kategorien mitspielt. Und das, ich habe das Gefühl, manchmal ist es so ein Fall. Ich sehe höchstens vielleicht noch den Gary Oldman kompetitiv.
Ja, Musik allenfalls, aber...
Ja, dort bin ich nicht so sicher, aber...
Ja, aber wenn denn...
Ja, also ich glaube wirklich so in den Sound- und Kamera-Ding höchstens und dann vielleicht noch Make-up oder so.
Ja. Und eben das Witzige ist ja, in dem Film geht es um Drehbuch schreiben, aber er ist nicht fürs Drehbuch nominiert. Mhm.
Obwohl das Drehbuch vom toten Vater von David Fincher ist. Also dass der Academy auf das nicht angesprungen ist, hat mich schon sehr überrascht.
Das habe ich auch gedacht, das haben wir ja noch gesagt, dass er vermutlich im Drehbuch noch so eine posthume Nomination drin wäre, aber...
Haben sie übersehen.
Ja, von mir aus auch easy.
Also mir ist es recht, der Film ist okay, aber nicht viel mehr.
Ja.
Als nächstes kommen wir zu Sound of Metal. Es gibt 6 Filme, die für 6 Oscars nominiert worden sind und einer davon ist eben Sound of Metal. Schlagzeugdrama mit dem Riz Ahmed in der Hauptrolle. Der Riz Ahmed ist für den besten Hauptdarsteller nominiert, aber der Film ist auch im Rennen um The Best Picture. Wir haben den Film im Januar besprochen. Ja, hören wir mal schnell rein. Der nächste Film, den wir uns angeschaut haben, heisst Sound of Metal von Darius Marder. Die Hauptrolle spielt Riz Ahmed, den gewisse vielleicht aus Rogue One oder aus der Serie The OA kennen. Er wird auch als Oscar-Kandidat für die Rolle gehandelt. Und auch mit dem Film selber besteht der rechte Oscar-Hype, habe ich jetzt das Gefühl im Moment. Lola, kannst du mal erzählen über den Film?
Ja, Sound of Metal. Es geht um den Ruben Stone, gespielt von Riz Ahmed. Und Lou, gespielt von Olivia Cooke, wo übrigens auch in Life Itself mitspielt, über den wir schon längstens mal reden wollen.
Unbedingt.
Auf jeden Fall, die beiden sind ein Pärchen und die haben auch eine Heavy-Metal-Band oder ein Heavy-Metal-Duett. Und er, der Ruben, spielt Schlagzeug. Das ist wie denen ihr Leben. Sie wohnen auch in einem Wohnwagen, sind so ein bisschen Punks auf eine Art. Bis dann der Ruben sehr plötzlich sein Gehör verliert. Also nicht ganz, aber so zu 75% oder so. Mhm. Und mit dem ist natürlich sein Leben total auf den Kopf gestellt, weil für ihn ist das Allerwichtigste seine Musik. Und ja, er wird dann von der Lou eigentlich dazu gedrängt, nicht weiterzuspielen, sondern in eine Art Wohngruppe zu gehen, ein bisschen abgelegen, wo für Gehörlose ist. Und ja, er weigert sich zuerst, aber geht dann doch dort an. Und ja, es ist auf eine Art so eine Geschichte von: Wie gehst du damit um, wenn du das verlierst, was dir am allerwichtigsten ist?
Ein Megafilm, finde ich.
Mhm. Ja, ist natürlich vor allem spannend, weil eben Sound of Metal, es ist irgendwie der Fokus liegt auf dem Sound. Und das ist halt auch wie aus meiner Sicht auf jeden Fall, oder ich würde sagen, von den meisten Leuten aus wie die zweite Ebene vom Film. Es geht, die meisten Leute sind mehr visuell, es geht mehr darum, was du siehst und dann, was du hörst, ist extrem wichtig. Und das ist genauso etwas wie ein Film, den der Sound so fest betont, ist natürlich auch etwas, wo ja memorable ist. Und wie sie das gemacht haben, ist natürlich auch sehr toll, ja. Wie sie seine Wahrnehmung vom, was er jetzt hört, imitiert haben.
Also man kann sagen, es ist, man hört viele Szenen mit ihm und nachdem man den Hörverlust hat, sind dann so eben das dumpfe Mumbelnde, also wie das halt im Kopf von ihm ist. Und das ist mir mega eingefahren und finde ich, macht die Szene extrem intensiv und eindrücklich. Also das ganze Sounddesign vom Film, also ich bin begeistert. Also tut so viel stärker unterstreichen, also das Schicksal von dem, finde ich. Habe ich mega gefunden. Der Alan nickt.
Ja, das Sounddesign ist super. Die Schauspieler sind sehr gut. Ich habe ein bisschen meine Mühe mit dem Drehbuch.
Okay.
Also besonders in der zweiten Hälfte. Ich finde die erste Hälfte finde ich wirklich sehr gut. Und nachher in der zweiten Hälfte, ich will das auch nicht zu fest vorgreifen, aber ich habe das Gefühl, in der zweiten Hälfte kommt der Film dann in so ein Fahrwasser rein, wo er sich fast ein bisschen zu verbissen auf einen Diskurs vom Gehörlosen einschießt und dann nachher so, ja fast schon preskriptiv, irgendwie so insinuiert, ja, so ist es richtig, gehörlos zu sein und so ist es falsch, gehörlos zu sein. Und ich finde, dort verliert er dann auch so ein bisschen seine Effektivität für mich.
Das kann vielleicht auch noch erklären. Also, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen in die Kommune, wo er angeht, um eben also einerseits Zeichenspruch zu lernen und dann mit dieser neuen Situation zurechtkommen, wird eigentlich vermittelt, dass man es akzeptieren oder kann akzeptieren, zum gehörlos sein. Und im Film gibt es ja auch noch die andere Option, dass man so ein Implantat macht, wo einem das Gehör zurück geht bis zu einem gewissen Grad. Und der Ruben fokussiert von Anfang an recht auf die Lösung. Das ist wie sein Quickfix und findet, okay, mit dem kann man es wieder richten. Mhm. Und die Kommune versucht eigentlich das Gegenteil von dem zu sagen. Also man halt einfach muss akzeptieren und muss weitergehen im Leben.
Und ich finde, es ist legitim, dass man den Konflikt darstellt. Aber ich finde, der Film macht es sich dann letztlich auch so ein bisschen zu einfach und nimmt dann auch so ein paar erzählerische Abkürzungen, die ich finde, passen nicht ganz harmonisch eben zu dem recht differenzierten Bild, das er in der ersten Stunde zeichnet. Und das habe ich dann ein bisschen schade gefunden.
Ja, und ich muss sagen, ich will mich mit Alan anschliessen, dass wir ja auch bei Pieces of a Woman, es wiederholt sich, dass der Anfang wirklich auch sehr stark ist. Und vor allem das mit dem Verlust, es ist, man fühlt sich als Zuschauerin auch schon fast ohnmächtig, finde ich, wenn du den siehst, wie er wirklich grundsätzlich einfach alles verliert. Also sein Gehör, das heisst das Wichtigste für ihn, seine Musik, seine Freundin dann auch früher oder später.
Also die verliert er ja nicht, oder?
Also sie ist halt einfach nicht mit ihm in der Kommune, also er muss ein bisschen allein für sich sein.
Ja, also alle distanziert, so wie sein altes Leben, distanziert sich von ihm eigentlich aus gutem Willen. Also für ihn ist es natürlich total hart. Er war auch mal ein Heroin-Junkie gewesen, also da haben wir ja, parallel zu der Shia LaBeouf-Figur.
Stimmt.
Und ja, ich hatte gesehen am ZFF letztes Jahr in der Pressevorführung, also am Morgen. Und ich muss sagen, er ist mir schon eingefahren in dem Sinn, aber ich hätte jetzt nicht darauf plädiert, dass er dann tatsächlich auch beste internationale Film gewinnt. Für das hat mir wie etwas noch ein bisschen gefehlt, weißt du?
Was hat er das am ZFF?
Ja, ZFF.
Ah, okay.
Und was man vielleicht auch noch muss sagen, neben der Leistung von Riz Ahmed, ist die Leistung von Paul Racy in den Nebenrollen als so, ja, quasi der Chef von der gehörlosen Community, wo wirklich auch eine sehr einfühlsame und sehr stille Performance gibt, wo man aber trotzdem recht eingefahren ist. Ein guter Gegenpol zum eher manisch agierenden Riz Ahmed.
Die Szene habe ich mega stark gefunden gegen den Schluss, wo er das Gespräch hat mit dem Ruben, wo mega ist. Mhm. Aber ja, der Hinweis bringt nichts, wenn ich darüber rede. Aber ich finde eben, der Ruben wird mega gut gespielt. Der ist ja wirklich Kandidat für den besten Hauptdarsteller, oder? Glaube ich. Also, wir können sicher nominiert werden.
Also, der Riz Ahmed ist ja sowieso mega unterschätzt immer noch. Und ich check's immer noch nicht, wieso der nicht mehr macht. Also ich weiß nicht, ob er nicht will, oder?
Sonst hätte er sonst noch gemacht.
Aber ist er nicht für Nightcrawler für einen Oscar nominiert gewesen?
Nein. Er war im Nightcrawler gewesen.
Ja.
Aber für einen Globe oder so? Also er ist mit Nightcrawler ist er recht durchgestartet, so im Windschatten vom Jake Gyllenhaal und vom Drehbuch. So. Ist auf jeden Fall so ein bisschen in der engeren Auswahl gewesen.
Ich erinnere mich daran, dass Leute so gesagt haben, hey, der ist auch, man ist super in dem Film, wieso bekommt er nicht mehr Aufmerksamkeit?
Mhm. Genau, ja. Er ist halt auch so ein bisschen an der Forefront für so Repräsentation. Ja. Also einerseits in Großbritannien von muslimischen Figuren, aber auch von der pakistanischen Diaspora. Und es gibt in Großbritannien auch den Rees-Test, was so quasi das Äquivalent zum Bechtel-Test ist, für wie werden muslimische Figuren in Filmen dargestellt. Er ist eigentlich schon wichtig. Mhm. Und ich meine, seine ganze Rap-Karriere müssen wir gar nicht mal erwähnen, weil die ist grandios. So, das ist mein Beitrag zu dem Film, den ich nicht gesehen habe.
Aber er hat viele Meinungen zum Riz Ahmed. Das ist auch etwas.
Yes. Genau. Ja. Also ich denke, sicher empfehlenswert, um ihn zu schauen. Das kann man machen auf Amazon Prime. Okay, der Film ist nominiert. Bester Film, bestes Originaldrehbuch, bester Hauptdarsteller, eben Riz Ahmed, bester Nebendarsteller, Paul Racy, bester Ton und bester Schnitt. Der hat jetzt alle die im Mank gefehlt haben. Was meint ihr? Gibt es da etwas? Sound of Metal?
Ich finde es jetzt gerade erstaunlich, dass er nicht für Bestes Sound Design nominiert ist.
Ist er doch.
Ist das nicht bei Ton?
Das ist Ton.
Es ist nur noch eine Kategorie jetzt.
Ah, echt? Okay, ja. Weil das ist etwas, was am meisten aufgefallen ist bei dem Film, finde ich.
Mega.
Ja.
Hast du das Gefühl, könnt ihr...
Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Aber Sound of Metal ist ein bisschen schwierig zu einschätzen, weil der recht spät ins Rennen gekommen ist. Also der ist, glaube ich, erst seit Anfang 2021 auf Amazon Prime und ist dann auch so bei den ganzen Kritikerpreisen, die so im Vorfeld vergeben worden sind, nicht so gross drin vorgekommen und ist dann erst so, wo es auf Oscar-Nominationen zugegangen ist, so ein bisschen ins Rollen gekommen und nachher eben 6 Nominationen inklusive Best Picture hat die Leute schon ein bisschen überrascht. Also könnte unter Umständen, also wenn es ganz überraschend läuft in der Oscar-Nacht, könnte er sogar noch so ein bisschen ein Dark Horse-Favorite sein für Best Picture. Aber ich habe das Gefühl, jetzt so, wo wir jetzt stehen, ja, Ton, vielleicht Drehbuch, aber ja, wird wahrscheinlich auch so dabei ist eigentlich alles sein.
Aber Drehbuch mit dem Derek Chan Franz, der ja eigentlich auch so ein bisschen Drehbuch-Darling ist. Was hat er gemacht? The Place Beyond the Pines und Blue Valentine.
Ja.
Dass er vielleicht auch noch so ein bisschen ein bekannter Name ist, der vielleicht dort auch noch ein bisschen rausstechen
könnte. Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Film. The Trial of the Chicago 7. Auch für 6 Oscars nominiert. Es ist im Aaron Sorkins 70er-Jahr-Drama. Der Film kommt nicht nur als Best Picture an den Start, sondern auch bei der besten männlichen Nebenrolle, wo der Sacha Baron Cohen, a.k.a. Borat, nominiert ist. Wir haben den Film im Oktober besprochen und haben Folgendes dazu zu sagen gehabt. The Trial of the Chicago 7 von Aaron Sorkin. Der ist am 1. Oktober in den Schweizer Kinos angelaufen und man kann unterdessen oder seit dem 16. Oktober auf Netflix schauen. Wir haben uns alle angeschaut. Alan, möchtest du mal schon erzählen, um was in dem Film geht?
Sehr gern. Es geht um Chicago 7 bzw. Chicago 8 oder Chicago 10. Es gibt Variationen auf wie viele Leute da involviert sind, aber grundsätzlich geht es um eine Gruppe von linken Aktivisten, wo in den 60er Jahren, konkret 1968, bei der Democratic National Convention, also wo der demokratische Präsidentschaftskandidat gekürt worden ist, die sind dort demonstrieren gegen den Vietnamkrieg. Und das hat dann zu relativ brutalen Ausschreitungen geführt, unter anderem, weil die Polizei das Ganze eskaliert hat. Und wo dann nachher der Richard Nixon, also der Republikaner, gewählt worden ist, hat sein Justizministerium gefunden, da muss man ein Zeichen gegen die linken Aktivisten setzen und dann den Prozess machen. Und nachher ist eben 8 von denen letztendlich der Prozess gemacht worden. Ich werde jetzt nicht auf all denen ihre Namen eingehen, aber es ist halt so ein Jekami von, wer ist ein linker Aktivist im Jahr 1968, 1969. Also wir haben so die Hippies, wir haben die respektablen Studentenorganisatoren, wir haben jemanden von den Black Panthers, wir haben einen Pazifist. Und der Film von Aaron Sorkin erzählt hauptsächlich vom sehr ungerechten Prozess gegen die. Und dann mit Flashbacks sehen wir auch noch, was genau rund um den Parteitag der Demokraten und um die Ausschreitungen, was dort genau passiert ist. Und der Film ist star besetzt. Also wir haben Sacha Baron Cohen, Mark Rylance, Eddie Redmayne, Frank Langella, Joseph Gordon-Levitt.
Michael Keaton habe ich cool gefunden. Da habe ich nicht auf dem Radar gehabt.
Genau, ja. Michael Keaton in einer super Nebenrolle. Und so wie der Prozess ein Jekami von linken Aktivisten ist, ist der Film ein Jekami von Schauspielern, die man kennt.
Was ist ein Jekami?
Kennst du das nicht?
Jeder kann mitmachen.
Oh mein Gott, was ist das, so ein Schweizer Ding oder wie? Jekami, das ist so wie das Akronym für die Fondue-Übung, irgendwie Kugelflügel oder so. Fondue ist gut und tut gut wie Google oder so.
Oder Haribo.
Haribo? Für was steht Haribo?
Haribo steht für Hans Riegel Bonn.
Adidas steht für Adolf Dassler. Ah.
Der Stevi steht für Steiner Winterthur.
Oh mein Gott.
Okay, gut, haben wir das auch geklärt, zum Glück. Zurück zum Film. Aber Jekami in einem positiven Sinn, oder?
Ja, ja, durchaus, ja, ja.
Weil der Cast ist cool. Der
Cast ist cool.
Also die Schauspielleistungen haben wir sehr gefallen, eigentlich fast durch die Bank.
Ja.
Also ich habe gefunden, es ist ein Film, wo man sehr aufmerksam folgen muss. Es ist jetzt nicht einfach so eine ganz leichte Lektüre oder Visionierung oder so. Vor allem, wenn man nicht wirklich weiss, was dort passiert ist. Also zum Beispiel ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt. Das heisst, ich habe mir das alles sehr aufmerksam angeschaut und es ist allerdings nicht so kompliziert gewesen. Ich finde, es ist recht nachvollziehbar erzählt worden. Wie du gesagt hast, und wie der Titel auch verratet, spielt ja praktisch alles im Gerichtssaal. Und das finde ich dann doch auch eine gute Leistung, dass der Film wirklich so verhebt. Weißt, dass man, das ist so ein grosses Thema, wo praktisch alle Leute irgendwie etwas angeht. Es geht um Machtmissbrauch und halt die staatliche Obrigkeit gegen die einfach normalen Menschen, die ein bisschen mehr Durchsichtigkeit wollen. Und das ist immer noch aktuell.
Das hat mich wie nicht so überrascht, dass der Film so das kann, das abdestillieren auf den Gerichtssaal, weil ich finde, dass der Aaron Sorkin hat ja extrem viel Zeug geschrieben, wo ich finde, beweist sehr gut, dass er recht reduziert und prägnante Drehbücher kann machen. Darum, das überrascht mich wie nicht so, dass das funktioniert, aber es ist jetzt für mich der erste Film, den ich ihn als Regisseur gesehen und es ist für mich wieder so ein bisschen wie bei Beto, wo ich gefunden habe, hey, eigentlich bin ich mega an Bord für den Film. Es ist ein politisches Thema, wo ich das Gefühl habe, ist über Amerika raus, wenn überhaupt, praktisch nicht in den Köpfen der Leute. Es ist ein Justizdrama, es hat tolle Schauspieler, es ist von Aaron Sorkin geschrieben. Es ist wie für mich eigentlich so fest ein interessanter Film und am Schluss bin ich so ein bisschen gefunden, ja, er ist cool, er hat geniale Momente, er hat coole Momente, aber er hat für mich wie nie so funktioniert, wie ich mir das erhoffe von einem Film, der diese Komponenten mitbringt. Und ich finde auch nicht, dass das jetzt irgendwie zu hohen Erwartungen geschuldet ist, aber ich finde halt, wie wenn ein Aaron Sorkin so einen Cast zusammentrummelt, dann will ich ein bisschen geflasht sein. Also, und das hat mir ein bisschen gefehlt bei diesem Film.
Also mir ist es ähnlich gegangen und vielleicht jetzt damit du auch mit dem, was du gesagt hast, Lola, also wegen, dass man dranbleiben muss. Also, das ist vielleicht ein Trademark von Aaron Sorkin. Seine Filme, also drei Bücher, sind sehr dialoglastig. Also immer so spitze Dialoge, wo, also auch in diesem Film. Und er ist noch recht schnell geschnitten. Das ist sein zweiter Film als Regisseur und der erste von ihm ist der Molly's Game. Und dort ist es mir eben gleich gegangen, es ist mir wieder in den Sinn gekommen. Die Art gefällt mir mega. Auch schon wie der Film anfängt mit einem schnellen Schnitt, wo einen Charakter einführt. Ich mag das sehr. Aber wenn man so stark muss dranbleiben, wirkt er weniger. Mir geht es so. Wisst ihr, was ich sagen
Ja. Also letzte Woche hast du bei Never Rarely Sometimes Always gefunden, weil es wenig Dialog hat und lange Einstellungen funktioniert für dich nicht. Und jetzt bei The Trial of the Chicago 7 hat es zu viel Dialog und kurze Einstellung.
Ja, es braucht halt ein Mittelmaß.
Nein, überhaupt nicht. Nein, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Es hat mir nicht zu viel Dialog. Ja. Ich kann nur sagen, das, was Lola gesagt hat, man muss sehr dranbleiben. Und durch das ist es vielleicht schwieriger, sich emotional angesprochen zu fühlen. Mm. Also, weiß auch nicht so. Ja. Ich habe den Film sehr cool gefunden. Mm. Mir hat er gefallen.
Ja. Ich finde, schauspielerisch hat es einfach ein paar Ausreißer.
Gegen oben oder gegen unten?
Gegen oben. Also, ich finde zum Beispiel, Mark Rylance spielt wieder sehr gut, sehr überzeugend, auch so ein bisschen in dem Limbo zwischen einem professionellen Anwalt, also er ist quasi der Anwalt von einem Teil von dieser Gruppe oder von der ganzen Gruppe, und er ist stellenweise ein bisschen ein trümmeliger Anwalt und irgendwie nicht so glaubwürdig. Er ist so ein bisschen Mischung aus einem recht verchillten und gleich irgendwie sehr professionellen Anwalt, und ich finde, der Spagat gelingt ihm recht gut, ohne dass es irgendwie so eine zu feste Karikatur ist. Und Sacha Baron Cohen, der jetzt sicher nicht irgendwie Meisterleistung ist, aber wo ich finde, spielt sehr, sehr charismatisch und bringt es auch überzeugend über, dass hinter dieser Figur, die eigentlich so ein bisschen Witzbold ist, doch ein bisschen mehr steckt. Mhm. Ich finde, sie zwei sind für mich ein mega Gewinn. Mhm. Ich finde, andere sind okay. Joseph Gordon-Levitt und Frank Langella bewegen sich so ein bisschen auf einem Terrain, wo man sie kennt. Also vor allem Frank Langella, wo ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Mal er den bösen Richter gespielt hat.
Und er hat mal den Nixon gespielt, von dort her passt.
Ja, ja.
Etwas, was ich noch sagen will, was mir jetzt wieder eingefallen ist, ist auch, wenn ich eigentlich am stärksten finde an dem Film, ist eh der Dialog. Aber vor allem die Dialoge, die dann eh noch am Schluss, also Mittelfeld, in den Schluss kommen, wo es darum geht, herauszufinden, wer eigentlich welche Motivation hat von den 7 oder 8 oder 9 Anklagten. Weil die sind ja, wie der Alan schon gesagt hat, aus verschiedenen Lagern sozusagen, aus verschiedenen politischen Gruppierungen. Und sie alle haben eigentlich ein bisschen eine andere Motivation gehabt, um gut demonstrieren zu gehen und dann auch im Gerichtssaal selber. Und das finde ich halt auch spannend an den Dialog, weil Dialog wollen ja normalerweise grundsätzlich vertuschen, was die eigentliche Intention ist von einem Charakter, weil sonst wäre es ja einfach so direkte Rede. Es gibt so etwas namens Subtext. Und der Subtext bleibt natürlich schon erhalten, aber ich habe das einfach unterm Strich super Stärke für den Film gefunden, dass sich die Charaktere auch gegenseitig hinterfragen, wieso sind ihr da, was wollen die ja eigentlich, wollen die ja den Weltfrieden, wollen die ja einfach nicht ins Gefängnis, wollen die ja einfach, dass nicht mehr Leute in Vietnam sterben müssen. Mhm. Und das war sehr differenziert gewesen und ja, super.
Das, was du sagst, so, um das an das anknüpfen, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht etwas, was mich auch ein bisschen gestört hat am Film, dass er wie die sehr unterschiedlichen Lager präsentiert und am Anfang der Film so ein bisschen aufgebaut, als du hast die verschiedenen Lager und weil sie sich nicht zusammenreissen können und wie sie nicht können an einem Strick ziehen können, läuft der Prozess am Anfang mal zuerst ziemlich schief.
Man muss vielleicht auch sagen, sie werden angeklagt, ohne dass sie sich eigentlich kennen. Die werden einfach zusammengemischt. Das Ziel von diesem Prozess ist ja, die als Einheit eigentlich zu verkaufen und anzuklagen. Mm-hmm. Und das kommt in dem Film recht schnell führen, dass die gar keine Einheit sind, sondern irgendwie sind einfach alle haben unterschiedliche Ziele gehabt. Mm-hmm. Was dann zu dem führt, was du sagst, Lohner.
Ja, und ich finde, mir fehlt dann so etwas, was man aufbaut, dass sie sich dann wirklich mit zusammenreissen. Wie der Prozess dann verläuft, hat eigentlich recht wenig damit zu tun, dass sie irgendwie einen guten Einfluss nehmen, beziehungsweise auch ob sie irgendwie taktisch sich geschickt anstellen. Da finde ich, wie führt der Film so ein Thema ein, das er nachher eigentlich nicht fertig erzählt.
Ja, also ich finde, der Film, wenn es um handfeste Politik geht, ist er eigentlich recht oberflächlich, was ich vom Aaron Sorkin in der Zwischenzeit so ein bisschen erwarte. Also der Film hat mich recht unterhalten, also die 2 Stunden 10 Minuten sind recht schnell vorbeigegangen, habe ich das Gefühl gehabt.
Absolut, ja.
Aber ja, also eben, wenn man jetzt sieht, dass der Film eigentlich brandaktuell ist, hat er jetzt auch nicht so viel Substanzielles oder Neues zu sagen, habe ich das Gefühl. Also es ist so ein bisschen, ich habe es in meiner Kritik so ein bisschen eine Schmierenkomödie genannt, im positiven Sinn. Einfach so, ich schaue diesen Schauspielern gerne zu, wie sie sich lange Dialoge an den Kopf schmeissen. Aber es ist jetzt nicht ein Film, wo ich schaue und nachher gehe ich raus und denke, wow, das hat mir jetzt viel über die amerikanische Politik oder auch die Ungerechtigkeit von der amerikanischen Justiz gesagt. Das ist, er bedient so ein bisschen Gemeinplätze und so Themen, wo man kennt sie, man weiß um die Probleme, aber er geht auch nicht wirklich in die Probleme rein. Also es ist so recht eben so das recht oberflächliches Vergnügen, habe ich gefunden.
Und das sind ja nicht Probleme, die sich erst manifestiert haben, seit der Film abgedreht ist. Also ja, ein Problem, wo quasi schon während Dreh und während ja, wo schon immer irgendwie das Thema gewesen sind, wo man auch merkt, dass der Film auch bewusst in die Richtung steuern will. Also der ganze Rassismus, die ganze Black Lives Matter Thematik oder auch die ganze Vergiftetheit von der amerikanischen Politik. Also das ist ja nicht erst seit dem Sommer ein Thema.
Aber dennoch finde ich, ist es gut, dass einfach Filme gemacht werden, wo es um das Thema geht. Es wird ja jetzt nicht falsch wiedergegeben oder irgendwie beschönigt oder so. Und ich glaube genau dadurch, dass man, wenn man sich Filme anschaut, so Step by Step immer mehr, wo so ein bisschen das aufzeigen, desto mehr, ja, kommt man halt auf den Zweig, auf den grünen Zweig, wie es funktioniert. Und vor allem als Europäer, finde ich, ist die amerikanische Politik jetzt doch nicht so fühlbar wie jetzt für einen Amerikaner.
Wir sind uns einig, gute Unterhaltung ist es auf jeden Fall.
Jawohl. Mhm.
Yep. Ich finde es wirklich trotzdem auch lehrreich, ein bisschen.
Gute Unterhaltung und lehrreich. Schaut euch auf Netflix, oder ich weiß nicht, ob er noch im Kino läuft, wenn wir die Episode ausstrahlen, aber auf jeden Fall sehenswert. The Trial of the Chicago 7 ist nominiert, bester Film, bestes Originaldrehbuch, Aaron Sorkin, bester Nebendarsteller, Sacha Baron Cohen, beste Kamera, bester Schnitt und bester Filmsong. Hier, My Voice, ich mag mich gar nicht mehr erinnern. Okay.
Ja, das ist, glaube ich, recht sinnbildlich.
Ja, das sind Nominationen für Chicago 7. Was denkt ihr?
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn nicht Nomadland Best Picture gewinnt, das Trial of the Chicago 7 könnte so der alternative Best Picture Gewinner sein, einfach weil er das durchschnittliche Academy-Mitglied einfach so anspricht.
Aber mit was?
Mit dem Film?
Also mit Ensemble Piece. Ah. Es ist so linke Politik, wie sie in den 60er Jahren war, so Respectability Politics. Es ist so in Anführungs- und Schlusszeichen aktuell. Und der Academy hat halt Aaron Sorkin schon recht gern.
Hat er schon mal etwas gewonnen?
Für Social Network sicher.
Oh, ja. Und er war einfach schon 1000 Mal nominiert.
Ja, 1000 Mal nominiert, ja.
Ich fände es witzig, wenn der Sacha Baron Cohen da für den Film einen Oscar bekommt. Weil das, finde ich, ist jetzt so ein bisschen wie random.
Aber es ist nicht so unlikely, oder? Also er ist jetzt nicht so komplett Außenseiter.
Also ich glaube, der grosse Favorit ist Daniel Kaluuya für Judas and the Black Messiah. Aber jetzt stellt sich dann halt auch die Frage, der Keith Stanfield ist in der gleichen Kategorie für den gleichen Film nominiert. Und wenn es jetzt zu sehr grossem Vote-Splitting kommt, dann ist das Rennen sehr viel offener. Also dann würde ich sagen, der lachende Dritte wäre wahrscheinlich der Paul Racy für Sound of Metal.
Sogar.
Aber der Sacha Baron Cohen, ich glaube, der Academy mag den Sacha Baron Cohen mehr, als man würde meinen.
Ja, und das ist eine spezielle Rolle für ihn, weil eben nicht so das Geblödel, also Borat, sondern seriös.
Seriöses Geblödel.
Ja, wir werden es sehen. Der nächste Film, den wir besprechen, der einem Rennen um den besten Film ist, ist Promising Young Woman. Der hat gerade 5 Nominationen abgeräumt. Wir haben den gerade in der letzten Folge besprochen. Ja, hören wir auch hier schnell rein. Promising Young Woman. Der gelustet uns schon länger. Also wir haben den schon ein paar Mal besprochen. Aber wir wollten eigentlich auf den Schweizer Kinostart warten. Vom Film, der geplant ist. Aber aus bekannten Gründen geht es ein bisschen länger. Und der Film ist jetzt für 5 Oscar nominiert worden und dann haben wir uns für die Spezialfolge wählen und müssen anschauen und darum besprechen wir jetzt auch gerade hier. Es handelt sich um ein Erstlingswerk von der Emerald Fennell. Sie hat bisher eine Ehrenkarriere als Schauspielerin gehabt oder hat immer noch. Sie spielt zum Beispiel Camilla Parker Bowles in The Crown, hat diverse andere Rollen in primär TV-Serien. Ja, es ist noch cool, erster Langfilm und jetzt gerade so eine Oscar-Nominationsregel. Das ist noch beeindruckend, finde ich. In der Hauptrolle spielt Carey Mulligan, wo man zum Beispiel aus Drive, Shame, Never Let Me Go oder An Education kennt. Lola, möchtest du mir erzählen, um was ein Film geht und wie er dir gefallen hat?
Ja, auf jeden Fall. Promising Young Woman erzählt die Geschichte von der Cassandra, eben gespielt von der Carey Mulligan, wie du schon gesagt hast. Und es ist eine junge Frau, Ende 20er, die irgendwie in einem Café arbeitet. Und so ein Doppelleben führt, weil in der Nacht geht sie amix in Clubs, spielt sehr betrunken und tut mit dem den Mann sozusagen anziehen, wo sie den grundsätzlich abschleppen will. Und sie zeigt ihnen dann sozusagen auf, wie falsch eigentlich der Gedanke ist, das so zu machen.
Das ist sehr zurückhaltend formuliert, sorry.
Ja, es ist sehr nüchtern formuliert, würde ich mal sagen.
Ich zeige dir jetzt mal auf.
Ja, es ist ein Rachefilm. Es gibt ein Erlebnis aus ihrer Studienzeit, wo sie zu dem Verhalten führt. Was daraus geworden ist, ist ein sehr frischer und sehr überraschender Female Revenge Movie. Also der Film wird auch betitelt als ein MeToo-Rache-Thriller.
Ah, ich finde das so, ich finde das verfehltes Thema so, das so zu betiteln. So am Film vorbei. Ich finde das Marketing vom Film auf der einen Seite treibt es mich die Wände auf, aber auf der anderen Seite finde ich es auch extrem clever, weil eben das Marketing suggeriert so einen Film, wo eben so ein popfeministischer Revenge-Thriller ist, wo irgendwie eben missbräuchliche Männer irgendwie abgeschlachtet werden oder so. Und das macht der Film ja überhaupt nicht. Das Argument vom Film letztendlich ist ja, dass du kannst nicht Rache für Vergewaltigung nehmen, weil das Ganze, also das, was Cassie macht in dem Film, das erstens macht sie das psychisch komplett kaputt und andererseits der Film zeigt mehrmals, dass das, was sie macht, also ihre, ja, für ich sage, Rachefeldzug an den Männern, das bringt überhaupt nichts. Sie stellt die Männer zur Rede und nachher Leute aus der gleichen Clique tauchen an den gleichen Ort wieder auf und sagen, hey, du bist doch die crazy Bitch, die meine Kollegen so zur Sau gemacht hat. Was zeigt so, okay, sie haben überhaupt nichts aus dem gelernt. Also sie, mit ein bisschen Glück, bringt sie vielleicht einen Typ alle paar Wochen mal dazu, sein Verhalten zu hinterfragen. Aber letztendlich am grösseren gesellschaftlichen Problem kann sie nicht wirklich etwas machen. Und der Film läuft dann auch so in eine Bahn, dass unter normalen Umständen kannst du eigentlich nicht Gerechtigkeit für Vergewaltigung und für missbräuchliche Männer bekommen. Also für mich ist das so ein das Argument vom Film. Was ich stark finde, eben auch basierend auf dem Marketing, was so in eine völlig andere Richtung geht.
Also ich kann daran anknüpfen, ich habe effektiv, als ich den Trailer gesehen habe und nachher den Film geschaut habe, bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, dass es, oder also wieso, hä, aber jetzt kommt doch, also jetzt passiert diesen Männern doch etwas, weil der Film wirklich so vom Marketing her, ja. Der Trailer ist so geschnitten, dass du das Gefühl hast, ah okay, und als nächstes wird sie irgendwie mega brutal Rache nehmen an diesen Männern und dann bist du so, ah, sie redet einfach mit denen, okay. I mean, legitim und so, aber du bist wie so, also das manipulative Marketing ist mega rum gewesen, ja.
Ich habe das Gefühl, bei den neueren Trailers haben sie es einfach abschwächen. Die ersten Trailers sind voll gewesen auf das, also das habe ich auch gedacht, das ist ein Slasher-Movie, wo dann irgendwie einfach eben, es geht einfach immer ab. Und die Trailers ganz am Schluss, oder auch der, der jetzt gebraucht wird, innerhalb vom Stream und so zum zeigen, tut es schon abschwächen. Also tut schon eher den Film dem gerecht werden, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ich habe recht lange ein bisschen Mühe gehabt mit dem Film. Weil ich gefunden habe, er erzählt zwei Geschichten und sie passen sehr fest nicht zusammen. Also du hast einerseits halt die Geschichte von ihren, in Anführungszeichen, Racheakt und du hast andererseits die Geschichte, wie sie einen ehemaligen Kollegen kennenlernt und dann dort so ein bisschen umtechtelmechtelt.
Liebesgeschichte, denke ich, so ein bisschen das Element, oder?
Genau, und die sind sehr unterschiedlich erzählt gewesen. Also auch so ein bisschen das eine, was sehr schlecht ist für sie, so bei der Racheakt, wo sie eigentlich mega auslaugt und das irgendwie quasi mega auf Kosten von ihrer mentalen Gesundheit ist. Und dann eigentlich so die rettende Beziehung. Und das habe ich so ein bisschen irgendwie schwierig gefunden, dass die es dann nebeneinander erzählt haben.
Genau das
übergegangen. Und ich finde aber, der Film bringt das dann doch wirklich super unter Kontrolle, weil er irgendwie die zwei Storystränge recht gut zusammenbringt. Über dort alles richtig macht, eben darüber kann man diskutieren, aber ich finde, dass das rechtfertigt für mich dann auch so, dass die zwei so lange so parallel laufen, weil du das halt auch wirklich erzählerisch mega wuchtig ist, wo es dann halt zusammenkommen, die zwei Geschichten. Und ich finde, das ist für mich so, ja, würde ich sagen, das Highlight vom Film, wo ich gefunden habe, so, wow, okay, mega schöner, schlüssiger Kniff, um zwei Sachen, die vorher so weit weg sind, voneinander zusammenbringen. Ich finde, der Film ist nicht über alle Zweifel, aber hat für mich erzählerisch eben ruckelnder Amix. Dialoge sind stellenweise sehr, 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 sehr schlecht.
Sind jetzt sehr, sehr, sehr viel sehr.
Ja, nein, also ich meine...
Also er ist der absolute Frontrunner für Bestes Drehbuch.
Mhm. Ja, voll. Also ich finde so, über den ganzen Film gesehen, was er macht, super. Ich finde, jedes Mal, wenn Cassie und Ryan irgendwie zusammen reden, ist es als hätte man irgendwie das Drehbuch ausgedruckt. Es ist so seelenlos irgendwie übergebracht und so redet einfach niemand. Es ist wie so eine schlechte Sitcom. Oh. Ich weiss auch nicht, ob es bewusst ist. Es stört mich einfach brutal. Ich habe mich jetzt mal aus diesen Szenen rausgerissen.
Ist mir im Fall auch aufgefallen. Ein bisschen. Vor allem am Anfang,
also es ist so,
sich kennenlernen.
Es ist so New Girl-mäßig. Also es ist vielleicht auch noch so mit, dass sie halt in einem Coffeeshop arbeitet. Und dann kommt er rein und dann ist es so ein bisschen, er sagt irgendetwas witty und sie sagt etwas.
Aber meint ihr nicht, das ist Absicht? Ich habe das eben so geil gefunden.
Das Gefühl, es ist schon ein bisschen Absicht.
Ich glaube auch.
Also ich meine, es gibt noch eine Tanz- und Sing-Szene.
Es ist total cheesy. Es ist over-cheesy, oder? Und weißt, ich glaube, das ist aber auch mit diesen zwei Strängen. Also aus ihren Erfahrungen hasst sie Männer, kann man wirklich sagen. Aber andererseits fühlt sie sich auch zu Männern angezogen. Und das ist, oder respektive sie hat so, das kann ich euch sagen, als Frau, also ich weiß nicht, mir geht es halt so, ich merke, dass ich das Nurturing habe in mir, weißt du? Also, dass ich wie...
Das Geile ist, man sieht jetzt das nicht, aber die drei Männer da konzentriert, okay.
Nein, ich merke, ich würde sagen, ab so Anfang 20 habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ready bin zum Kind bekommen zum Beispiel. Dass ich ready bin zum, also jetzt nicht mental, aber physisch, dass ich irgendwie bereit bin, um jetzt wie eine Familie zu gründen. Und das ist, ich würde einfach sagen, wenn ich auch von anderen Mädels weiss, dass es einfach so wie eine biologische Erfahrung ist und dass du wie, du fühlst dich irgendwie dennoch angezogen, du willst irgendwie eine Familie gründen auf eine Art. Und ich denke, das hat die Cassie genau auch. Niemand würde am Schluss allein sein, sie würde eigentlich nicht allein sein. Gleichzeitig hasst sie Männer und das ist so, darum ist es auch so verschieden erzählt und so ein bisschen over the top, eben so ein bisschen cheesy, dass du so denkst, wow, das ist jetzt schlecht geschrieben. Und ich finde, man hätte dort vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, in der Performance vielleicht, ich weiss nicht, mit irgendetwas oder... Aber das habe ich auf jeden Fall total spannend gefunden.
Das ist ein guter Punkt.
Ja, also, ja, aber wir wollen ja jetzt auch nicht ins Essentialistische hineingehen und Frauen sind definiert von ihrer Biologie. Das muss man vielleicht auch noch da anfügen.
Ich kann noch sagen, zu dem Punkt, weil es passt, also gerade gesagt, ist jetzt die zwei Stränge und ob jetzt das extra ist oder nicht, aber das finde ich etwas, was mich an diesem Film so geflasht hat, ist, dass es so unvorhersehbar war. Für mich ist es eine Achterbahn von so Moodshifts. Das ist so, und die sind nicht erkennbar gewesen. Du hast immer zuerst das Revenge-Ding, dann gibt's plötzlich kommt die Liebes-Ding. Also ich habe den Teil wie auch positiv gespürt, dass sie sich jetzt, dass sie jemanden findet, wo ja eigentlich cool ist, dass das so ist. Und dann in no time wechselt es wieder. Durch das, dass der Revenge-Teil relativ schnell aufhört, so die Treffen, die sie inszeniert, um die Männer zu stellen, ist es dann sehr unvorhersehbar. Das macht er bis am Schluss, kommt immer wieder etwas, das findest du, oh krass, mit dem hat jetzt nicht gerechnet, also mir ist es so gegangen. Das habe ich mega cool gefunden am Film.
Ja, es ist gar nicht gleich, aber ich weiss auch wie noch nicht, ob es jetzt ein Adrenalin-Boost ist durch die Moodshift oder ein Schleudertraum. Also es ist wie so... Ich finde es eben auch mega cool. Also ich habe auch mega viel an dem Film gern. Ich weiss noch nicht, ob es für mich funktioniert, um meinen Lieblingsfilm Life Itself ins Spiel zu bringen. Ich glaube, alle da außer mir hassen. Ich habe es mega gern, wenn Filme Sachen versuchen, die sehr mutig sind und eigentlich du wirst nicht davon abraten. Und ich finde, der Film macht vieles, was ich finde, ist ein recht grosses Risiko, erzählerisch und ich weiß nicht, ob alles aufgeht, aber ich habe nur schon gerne dafür, dass er das macht, was bei Life Itself in meiner Meinung nach auch gleich ist. Ob es dann gut ist oder nicht, ist für mich dann wie fast ein bisschen sekundär, weil ich einfach finde, er versucht etwas Neues und er versucht vor allem auch Themen auf eine Art anzubringen, die ich finde, siehst halt in einem Mainstream-Kino noch viel zu wenig. Wobei ich halt jetzt auch nicht weiss, ob Promising Young Woman wirklich durchbrechen kann in ein Mainstream-Kino, aber ich habe das Gefühl, der Film hat so ein bisschen den Look und das Feel, als würde es wollen. Auch mit dem ganzen Soundtrack, der ja wirklich einfach mega poppig und irgendwie eine Retro-Hymne nach der anderen ist. Mit einer orchestrierten Version von Toxic, die für mich das Beste ist, was ich soundtrackmäßig gehört habe in den letzten Jahren, zusammen mit der Szene. Ich habe den Film eigentlich nur schon wegen dem irgendwie gern, ohne dass ich überhaupt sagen kann, ob er wirklich für mich dann auch funktioniert. Also es ist so... Ich finde es nur schon cool, dass er mich auf die Reise mitnimmt und auf den Trip, wenn man schon fast sagen kann, dass ich wie finde, so, ob es nachher wirklich mega cool ist oder gut ist oder toll ist, ist dann wie so fast ein bisschen gleich, weil es verhebt für mich genug, dass ich kann sagen, hey, ich würde den Film allen empfehlen. Und ich würde den Film vor allem auch sehr vielen Männern speziell empfehlen. Was für mich so eine Erfahrung war, die ich gemacht habe beim Schauen vom Film, ist immer wieder gewesen, so, du hast ja die verschiedenen Situationen, wo sie mit diesen Männern mitgeht. Und ich habe wieder gefunden, so wahnsinnig absurd, wie sich die benehmen und ach, so drüber. Und es ist so. Und ich würde so denken, warte mal, vielleicht ist das gar nicht so absurd. So irgendwie, ich habe so gefunden, es ist so ein bisschen. interessant gewesen, mal so einen Glimpse gesehen in Situationen, wo irgendwie halt für mich zumindest mega unvorstellbar sind, weil das nicht Teil von meiner Lebensrealität ist. Und das irgendwie so plakativ ins Gesicht klatscht zu bekommen, finde ich, ist ja, vielleicht auch mal sehr gesund für viele Leute. Und nur schon darum finde ich den Film sehr wertvoll.
Voll. Hört.
Ja. Und eben, es geht ja grundsätzlich nicht gegen einzelne Männer, Figuren, sondern es ist mir einfach Kritik daran, wie die verschiedenen Geschlechter sozialisiert werden, also erzogen werden, wie muss man sich verhalten als Frau, wie muss man sich verhalten als Mann, das Dominante, Aktive, Passive und so, das wird halt einfach hinterfragt, das finde ich auch sehr wichtig. Und vielleicht einfach nur, um das zu sagen, der Film ist auch einfach sehr schön fotografiert. Also hat schöne Farben, sehr viel Pastell, wo ja so ein bisschen zu dem eher düsteren oder so ein bisschen crazy Inhalt jetzt nicht unbedingt gut passt. Und ich habe ab und an so ein bisschen Screenshots gemacht, wo ich den Film geschaut habe, einfach weil ich es sehr schön gefunden habe.
Also definitiv eine Empfehlung von uns allen. Es ist ein Schweizer Kinostart geplant von diesem Film. Natürlich abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie, aber könnt euch den im Kino anschauen. Eine Empfehlung. Okay, Promising Young Woman ist nominiert. Bester Film, beste Regie, Emerald Fennell. Bestes Originaldrehbuch, auch Emerald Fennell. Beste Hauptdarstellerin, Carey Mulligan. Und bester Schnitt. Was denkt ihr bei diesem Film? Wir haben zum Beispiel nicht über die Carey Mulligan geredet in der Folge selber, wo ich faszinierend gefunden habe, also ihre Rolle und wie sie es gespielt hat. Ich weiß aber nicht, wer sonst noch dort im Rennen ist, aber ihr würde ich es gönnen und ich finde, sie hat, also es ist eine super Rolle.
Ja. Also ich glaube, sie ist definitiv Mitfavoritin. Also im Moment gilt, glaube ich, so Frances McDormand in Nomadland als die designierte Favoritin, aber das hat sich, also ihr Vorsprung oder ihr ursprüngliche Vorsprung, wie man sich ausgemalt hat, oder ihre generelle Basis scheint so ein bisschen abgenommen zu haben und von dem hat dann Carey Mulligan profitiert, sagt man unter Oscar-Experten Kreis. Also ich würde sagen, dort ist ein Zweikampf zwischen Frances McDormand und Carey Mulligan.
Das wäre sehr cool. Ja, und eben Emerald Fennell, der dreimal nominiert ist.
Für das erste Werk.
Ja, finde ich recht eindrücklich. Also Drehbuch wäre ja schon recht möglich, oder?
Ja, sie hat auch den Writers Guild Award gewonnen. Also dort geht sie wahrscheinlich als Favoritin ins Rennen.
Ja, spannend. Ja. Und ich finde auch beim Schnitt, also ich weiß auch nicht genau, was die anderen die anderen Nominierten sind, aber ich muss sagen, der Schnitt bei dem Film ist schon auch einfach sehr fresh und hat sehr viel dann eben auch ja, zur Spannung beiträgt. Das ist jetzt total der 0815-Satz, aber im Sinn von, ja, ich weiß nicht, ich mag den Schnitt.
Gut, der nächste Film ist Ma Rainey's Black Bottom. Ja, der Chadwick Boseman ist ja im August gestorben. Das haben wir auch thematisiert gehabt. Und wir haben dann noch darüber gemutmaßt, ob echt seine letzte Rolle in Ma Rainey's Black Bottom vielleicht zu einem nachträglichen Oscar verhilft. Der Film ist jetzt für 5 Oscar nominiert worden und der Chadwick Boseman zusammen mit Viola Davis im Rennen als beste Hauptdarstellerin oder Hauptdarsteller. Losen wir uns zuerst an, wie wir den Film gefunden haben. Moraine's Black Bottom. Ellen, du hast ja schon in der letzten Folge, wo wir über One Night in Miami geredet haben, den Vergleich zu diesem Film gemacht und machst den auch in deiner Maximum Cinema Review, weil es beides Theaterverfilmungen sind und also auch beide die Herausforderungen der Black Community thematisieren. Und aufgrund von dem haben wir jetzt uns den Moraine auch noch angeschaut. Erzähl doch noch schnell, was es geht, bevor wir darüber reden.
Ja, Ma Rainey's Black Bottom ist eine Verfilmung von einem Theaterstück von August Wilson. Das ist so wahrscheinlich der wichtigste afroamerikanische Bühnenautor vom 20. Jahrhundert. Er hat auch Fences geschrieben, wo vor ein paar Jahren Denzel Washington adaptiert hat. Und wie auch Fences ist Ma Rainey's Black Bottom Teil von einem Projekt von Denzel Washington, dass er möglichst viele August Wilson Stücke verfilmen. Aha. Ma Rainey hat jetzt nicht er Regie geführt, sondern der George C. Wolfe, aber der Washington hat
Ist Produzent, oder?
Genau, hat produziert. Um was geht es im Film? Spielt 1927 in Chicago, an einem Tag, wo die Ma Rainey, die Mother of the Blues, eine legendäre Bluesmusikerin, muss ein Album aufnehmen. Und der Film handelt von dem Konflikt zwischen ihr und ihrem Agent, zwischen ihr und dem Studiobesitzer, zwischen ihr und der Band, von der Band untereinander. Und ist dann eigentlich so ein Mikrokosmos von den Afroamerikaner allgemein in den 20er Jahren, aber auch besonders von afroamerikanischen Künstlern, die so die Balance finden zwischen sich selber und ihrer Community treu bleiben und gleichzeitig auch Kunst machen, die rentabel ist, also mit anderen Worten, wo auch ein weisses Publikum gut findet und sie damit kann finanziell über Wasser halten.
Ja, du hast gesagt, sie muss wie sie viel Geld verdienen, oder? Aber sie ist eigentlich ein Superstar in ihrem Ding.
Genau, aber das ist halt so, einer von den spannendsten Aspekten des Films, wo sie sagt, wieso wollen sie, dass ich ein Album aufnehme, weil wenn die Stimme aus meinem Körper draus ist und in dieser Maschine drin ist, dann gehört die Stimme rein. Mhm. Darum muss ich mich so rar wie möglich machen, weil sonst habe ich mein Druckmittel nicht mehr.
Ja, voll. Und wie hat euch der Film gefallen?
Ich habe ihn okay gefunden. Ich habe ein gutes Spiel gefunden. Ich habe ihn nicht so gut gemacht gefunden, weil ich finde, er ist visuell einerseits nicht besonders interessant, aber andererseits hat er manchmal so die Momente, wo ich mich frage, was haben sich die Leute da genau überlegt, wo sie ihn inszeniert haben, weil zum Teil hat es so Schnitt und so Kamerabewegungen drin, wo einfach für mich so ein bisschen random wirken.
Wo grundsätzlich auch, sorry,
ja, schon gut.
Wo auch einfach falsch sind.
Vielleicht sogar das, aber gerade so im Vergleich zu One Night in Miami, wo, wie ich glaube, Lola letzte Woche gesagt hat, es fällt dir eigentlich nicht so richtig auf, was die Kamera macht, weil Kamera und Schnitt relativ unauffällig, fast schon unsichtbar sind. Und Ma Rainey ist so ein bisschen stilisierter, aber ich finde nicht unbedingt im guten Sinn. Aber auf der anderen Seite hast du mit Viola Davis, Chadwick Boseman und Coleman Domingo und noch eigentlich den ganzen Cast hast du eigentlich einen sehr, sehr guten Schauspieler, Schauspielerin. Mhm. Ja, und ich meine, ich finde, das macht es auch, das und die Wörter von August Wilson, die ja auch wirklich gut sind, macht es lohnenswert zum Schauen.
Mhm. Also ich finde, es hat auch jetzt auch für die Inszenierung halt relativ, oder wie soll man sagen, das Grundsetting ist relativ ähnlich wie One Night in Miami, halt auch, dass ein Großteil vom Film den in einem Raum spielt. Jetzt bei Ma Rainey's Black Bottom ist es der Bandproberaum im Untergeschoss, ist das, glaube ich, von dem Aufnahmestudio. Und zu dem, was der Alan gesagt hat mit der Kamera, das ist mir echt auch relativ stark aufgefallen. Also ich bin immer wieder mal 10 Sekunden zurückgesprungen, um mir jetzt einen Schnitt nochmal genau anzuschauen. Und was sie halt echt oft machen, sind irgendwelche Achsensprünge. Also, oder dass irgendwie einfach eine gewisse Einstellung fehlt, um jetzt den Raum zu begreifen oder um irgendwie die Choreografie zu begreifen. Also man sieht auch recht oft, dass irgendwie geschnitten ist und die Schauspieler, weißt, Continuity stehen ein bisschen nur minim anders. Aber trotzdem, man merkt so ein bisschen unterbewusst, okay, irgendetwas ist ein bisschen off. Und dann schaut man sich es nochmal an und dann checkt man, okay, es ist wegen dem. Es gibt ganz am Anfang so ein, wo Chadwick Boseman seine Figur die Schuhe kauft, wie er über die Straße läuft. Mhm. Und er wird fast um ein Auto angefahren und das sieht man einmal, sieht man ihn von hinten und dann sieht man ihn, in dem Moment, wo das Auto dann, wo er das stoppen muss, sieht man ihn von vorne und das ist einfach ein kompletter Sprung sozusagen und dort fällt wie eine weitere Aufnahme, wo du siehst, wie das Auto jetzt kommt. Und ich meine, das sind totale Kleinigkeiten und ich finde...
Ich finde es krass, dass euch das Zeug auffällt.
Deformation professionelle.
Ja, aber wenn ich sagen würde, ist... Das sind so Kleinigkeiten und es ist Kamera und ich weiß jetzt nicht, wer Kamera gemacht hat. Das Wichtige bei dem Film, finde ich, ist Geschichte. Mhm. Und ich muss sagen, es ist jetzt auch nicht ein Film für mich, den ich jetzt für immer in meinem Gedächtnis werde behalten. Ich finde, es ist nicht eine mega memorable Story auf eine Art. Also nicht, das wird jetzt nicht irgendwie desrespektierlich klingen gegenüber den Lebensumständen von Dunkelhäutigen in den 20er Jahren oder Marini, weil die willst du nicht als Feindin haben. Aber ja, es ist auch wieder sehr dialoglastig gewesen halt, gell. Theater.
Mhm. Ich habe ja One Night in Miami ein bisschen langweilig gefunden, wegen dem Thema. Genau. Und den habe ich jetzt unterhaltsamer gefunden. Ich habe das Gefühl, es läuft mehr, trotz allem. Also er wechselt ja zwischen den zwei Räumen plus minus Keller und dann dort, wo sie die Aufnahme machen. Aber mir hat jetzt gerade das, also ohne sich zu beurteilen, ob es richtig geschnitten ist, aber die Wildererei, Kameraführung, wenn du so willst, hat mich mehr an der Stange gehalten, als ich das Gefühl gehabt. Plus, ich glaube, es hilft natürlich, dass noch Musik dabei ist. Ich habe mich mehr unterhalten gefunden. Und was mir aber auch aufgefallen ist, weil wir das auch das letzte Mal besprochen haben und dir das so hervorgehoben haben, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich jetzt viel mehr Theater gesehen. Also jetzt Szenen, wo wir auf einer Bühne gespielt sind und geschwätzt. Mhm. Ich habe es nicht per se schlecht gefunden, aber es ist mir jetzt, wie ich es vorher gelernt habe, habe ich mich mehr darauf geachtet.
Ja, also ich finde, der Dialog ist jetzt bei Ma Rainey auch viel mehr auf Konflikt aus. Mhm. Also ich meine, bei One Night in Miami ziehen wir alle am mehr oder weniger gleichen Strick. Und jetzt da bei dem Ma Rainey, also sie ist halt einfach totale Diva.
Ja, aber sie ist ein geiler Charakter, finde ich.
Ja, ich finde ihn auch super gespielt. Ja. Also ich habe die Viola Davis gar nicht erkannt unter dem Make-up und dem ganzen Schweiß. Und das mit dem Schweiß ist schon auch witzig, weil ich bin ja echt ein bisschen deformiert zurzeit.
Jetzt lernen wir, wie man Schweiß macht.
Ich habe im letzten Dreh die eine Figur hat auch immer ganz viel Schweiß haben müssen. Mein Job ist dann zu rufen, waiting on sweat. Weil die Maske einfach jedes Mal 2 Minuten länger braucht, um den Schweiß anzutun. Und der Schweiß von der Ma Rainey ist perfekt gewesen.
Vielleicht sogar Oscar, Best Schweiß.
Ja, es ist ja auch nominiert worden für die Maske, genau.
Also auf der Shortlist.
Ja, Shortlist gesehen, ich bin auch schon ganz... Ich weiß es nicht mal selber.
Was ich bei dem Charakter cool gefunden habe von der Ma Rainey, ich habe am Anfang habe ich auch gefunden, es ist eine mega Zicke und so eine, hat jetzt so eine Attitude und das ist so die klassische Superstar, wo irgendwie die Leute schickt, um Sachen holen und immer Spezialwünsche hat und so. Und mit der Zicke kommt dann raus, dass sie es nicht einfach hat. Sie macht es, weil sie sich will wehren, weil sie sich nicht eben als schwarze Künstlerin nicht möchte ausnutzen lassen, nicht umschupfen lassen. Und sie ist ja immer am Verhandeln. Sie verhandelt darum, dass sie ein Cola bekommt, was sie bestellt hat, oder eben welche Reihenfolge der Lieder, weil sonst ist immer so das Manager-Team in dem Studio. Und mit der Zeit hat es bei mir mega gewechselt von, was ist das für eine, wie sie sich verhalten. Und dann ist sie mir plötzlich mega sympathisch geworden. Und während dem Film kommt das irgendwie führen, oder raus, über ihr Verhalten, und sie erklärt es auch manchmal. Und am Schluss habe ich sie wirklich cool gefunden, irgendwie, wie sie das gemacht hat. Also jetzt rein die Figur. Das habe ich noch spannend gefunden.
Ja. Also das finde ich auch mega... die stärkere Figur, also, ja, nein, ich finde, es ist eine mega differenziert zeichnete Figur und ich finde, im Vergleich zum Chadwick Boseman seiner Figur ist es viel weniger geradlinig erzählt. Also bei ihm habe ich das Gefühl, er ist eine mega spannende Figur auf eine andere Art, aber bei ihr finde ich das noch so cool, dass man so die Figur neu kennenlernt, also dass sich die Figur dreht, ein bisschen für dich als Zuschauer, Zuschauerin. Cool. Und beim Chadwick Boseman seinem Charakter ist es ja mehr so ein, dass man merkt, was treibt die Figur überhaupt an. Mhm. Es sind beide sehr gut gespielt, aber ich habe das noch irgendwie so bereichernder gefunden, dass sich der Film dort ein bisschen auch überlistet. Mhm. Dass du wie so zuerst ein sehr vorgefertigtes Bild hast und eigentlich nachher merkst, wie differenziert die Figur agiert.
Ja, also ich würde grundsätzlich auch sagen, bei beiden Figuren, es ist eine Geschichte über das Trauma. Und bei der Ma Rainey ist es mehr ein kollektives Trauma, sie als schwarze Person sozusagen. Bei ihr wird Backstory nie erzählt und ich weiss, sie ist berühmt, aber ich habe vorher noch nie von ihr gehört. Und sie ist ein sehr starker Charakter durch das, was sie wohl vorher auch erlebt hat, was irgendwie ihren ganzen Kulturkreis erlebt hat. Und beim Chadwick Boseman, seiner Figur, ist es halt wie noch ein anderes Trauma. Also weißt, sie kämpfen ja irgendwie immer die ganze Zeit gegeneinander, wer ist stärker, wer hat das grössere Durchsetzungsvermögen und bei ihm wird dann ja etwa so mit dem Film erzählt er wirklich einfach ganz genau, was passiert ist und wieso er jetzt sicher nicht einen Weissen in den Arsch kriecht, nur weil er dem jetzt Yes Sir sagt. Und du siehst die Aggressionen, die da rauskommen aus beiden, ja, die haben einen ähnlichen, aber doch unterschiedlichen Hintergrund, weiß nicht. Und ich glaube, es ist spannender bei ihr, weil man nicht genau weiß, was es ist.
Also was man vielleicht noch muss sagen, ist, sie zwei tragen den Film und es ist, also ein Teil von mir ist eigentlich wie ein Kampf zwischen ihnen zwei. Und Moraine ist halt so die gestandene Musikerin, die schon Erfolg hat mit ihrem Stil, aber vielleicht auch schon langsam ein bisschen nicht mehr überall, was modern angeschaut wird. Und die Figur von Chadwick Boseman repräsentiert eigentlich so das Neue. Also ist auch der, der dann Songs von ihr oder von der Band neu interpretiert und es gibt dann auch Streit über welche Version man macht. Und der ist halt der, der die Musik einen Schritt weiterbringt oder das moderne Publikum will ansprechen. Und irgendwie gibt es durch das immer Konflikte im Film, die eigentlich nicht aufhören. Und eben mit der Zeit wird dann auch erklärt, warum so ist, wie er ist und sich verhält.
Ich finde, seine Figur schrammt recht knapp an einer Überzeichnung vorbei. Ja. Oder vielleicht sogar an einer Karikatur. Und ich rede mir ein, dass das seiner Schauspielleistung zu verdanken ist, dass es quasi nicht darüber ausgeht. Also, dass es gleich noch glaubwürdig ist. Mhm. Weil für mich ist so die Schlüsselszene, die Szene, die Lola vorher angesprochen hat, wo er halt so ein bisschen erzählt, was ihn antreibt. Und dort finde ich wirklich, das ist eine Szene, die so, wenn die versaust oder wenn die nicht anbringst, dann geht die ganze Figur in sich zusammen. Mhm. Und ich finde, die landet er extrem gut. Ja. Ich finde überhaupt solche Schauspielleistungen und auch so die Musik, also die Musikkomponente an sich, sind für mich also die einzigen Aspekte vom Film, wo ich sage, dass er mich gegenüber dem Theater, den ich jetzt natürlich nicht gesehen habe, bereichern. Ich habe mich oft so gefragt, wieso muss ich einen Film schauen von dem und nicht ein Theater. Und ich finde, es ist wirklich so, die Schauspielleistungen sind wirklich gut und hat die Musikkomponenten, die vermutlich so im Bühnenstück vielleicht nicht ganz so überkommt, also die Gesangseinlagen, die Aufnahmen. Aber sonst habe ich immer so ein das Gefühl, gelingt ihm so die Übersetzung in die Filmform nicht so, oder das ist für mich immer noch sehr fest irgendwie ein Bühnenstück. Und eben, ich meine, also es ist ja auch allen jetzt aufgefallen, dass es sehr theatermäßig ist. Und das ist so ein das, was ich finde, der geht für mich ein bisschen ab. Also das ist mir zum Beispiel jetzt im Vergleich zu One Night in Miami, und ich habe beide jetzt das Original ja nicht gesehen, hat für mich der Film viel mehr Elemente, wo ich sage, okay, ich verstehe, warum das adaptiert worden ist. Oder ich verstehe, was zwischen den Theaterversion, die ich eben nicht kenne, und der Filmadaption, dass dort noch etwas passiert ist.
Bei One Night in Miami.
Genau, bei One Night in Miami. Und bei dem spüre ich das nicht so fest. Also, ich finde, es ist wirklich noch sehr, sehr theaterlich.
Ich muss eben auch sagen, bei dem Film habe ich mich jetzt viel mehr, also hast du wirklich, währenddem ich den Film geschaut habe, ich habe mich viel mehr gefragt, okay, wie haben sie das auf der Bühne inszeniert? Mhm. Weil es sind ja dennoch so Grüppli von Figuren, also zwei Gruppen einmal sozusagen, wo die einzelnen Akteure auch hin und her gehen. Und ja, ich weiß nicht, ich bin dort echt zum Überlegen gewesen, okay, wie haben sie das echt gemacht? Ist das mit einer Drehbühne oder haben sie einfach jetzt den Unterraum auf der linken Seite von der Bühne und der andere auf der rechten? Also weißt du, so die Gedanken, jetzt so bühnenbildmäßig, sind mir bei dem Film viel mehr gekommen wie bei One Night in Miami.
Ja, man kann vielleicht noch schnell sagen, es ist ein bisschen Streit entbrannt über das Thema, wer ist so Lead Actor oder Actress und wer ist Supporting Actor. Und zwar,
ich mag, dass du schon mit den Geschlechtern klar machst, wer ist. Also deine Meinung ist schon mal klar.
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich habe jetzt versucht, beides zu nutzen. Was meint ihr? Ellen, du hast eine starke Meinung.
Ja, also wie jedes Jahr, wenn es um Filme und Filmpreise geht, ist ja immer so, für welche Kategorie werden Schauspieler und Schauspielerinnen angemeldet, oder wenn Leute von der Academy oder von anderen Filmpreisen Screener bekommen, für was für Kategorien sind die DarstellerInnen vorgeschlagen. Und jetzt bei Ma Rainey ist es der Fall, dass sowohl der Chadwick Boseman als auch Viola Davis als Hauptdarsteller bzw. Hauptdarstellerin eingereicht werden. Und es gibt gewisse, also so, vor allem so die Oscar-Blogger-Szene ist sehr empfindlich, wenn es um das Phänomen namens Category Fraud geht, aka Kategorienbetrug. Meistens ist es so, dass Leute, die eigentlich Hauptdarsteller sind, als Nebendarsteller nominiert werden, aber es kann auch sein, dass jemand mal jemand, der ein Nebendarsteller ist, als Hauptdarsteller gilt. Also ein bekanntes Beispiel ist, glaube zum Beispiel der Anthony Hopkins, der für Silence of the Lambs den besten Hauptdarsteller-Oscar bekommt, obwohl er, glaube ich, irgendwie 10 Minuten Screentime hat.
Und das macht man, weil man sich dort eine bessere Chance ausrechnet?
Ja, genau, weil irgendwie in einem Jahr hat es weniger Kandidaten oder irgendwo gibt es schon einen Kronfavorit.
Dass man nicht gegen den Leonardo muss antreten.
Genau.
Gut, gegen den hast du gute Chancen gehabt.
Stimmt.
Ja. Und eben, jetzt hast du so, bei Ma Rainey hast du so gewisse Leute, die sagen, ja, es ist Category Fraud, dass der Chadwick Boseman als Hauptdarsteller nominiert wird, weil er sich eindeutig Nebendarsteller. Und das ist jetzt mal einer von diesen Fällen, wo ich finde, nein, das ist absolut nicht der Fall, weil ich finde, sowohl Viola Davis bzw. Ma Rainey als auch der Chadwick Boseman bzw. der Levy, wie seine Figur heisst, die tragen den Film zu gleichen Teil.
Extrem, ne?
Weil es ist ja, es ist Geschichte von ihren beiden, es ist die Geschichte von zwei Menschen, und von dort her kann ich die Kontroverse nicht so ganz nachvollziehen.
Wenn du schon nach Screentime gehst, also sie wird ja am Anfang ganz kurz eingeführt und nachher geht ewig, die ganze Geschichte wird ja etabliert, eigentlich mit seiner Figur und der anderen Figur, aber jetzt in dem Kreis von diesen Musikern ist er ja ganz klar der Lead. Und er stößt den Film an, bevor dann sie wieder reinkommt, aber sie wechselt sich. Also, keine Ahnung, was die Argumentation ist von diesen Leuten. Aber,
also, vielleicht der Titel einfach. wenn es heisst Ma Rainey's Black Bottom.
Es ist so, gewisse Leute sind enttäuscht gewesen, dass es kein Ma Rainey Biopic war.
Mhm. Und grundsätzlich, ich würde auch sagen, einfach weil die Jungs oder Männer, das ist ja wie ihre Band und sie ist da die Oberchefin und sie ist auch bis auf eine Ausnahme die einzige Frau. Mhm. Naja, aber ich habe einen Vorschlag, was das ganze Hauptdarsteller und Nebendarsteller Probleme auflöst und so, man macht es einfach wie bei verschiedenen anderen Wettbewerben, zum Beispiel beim Sundance gibt es ja auch Best Ensemble. Tatada und alle sind zufrieden.
Oder man macht einfach wie beim Schweizer Filmpreis und vergibt gar keinen Hauptdarsteller gerade
ja.
Preis. Problem gelöst.
Es gibt viele Lösungen zu dem Problem.
Ja, also ich finde, der Fall ist klar. Ich finde, beide sind Leute, finde ich auch
okay. Ja, aber Alan, also was ist die Argumentation jetzt darüber hinweg, dass er... Also nehme ich jetzt wirklich Wunder, wie argumentiert man, abgesehen von der Film heisst Ma Rainey's Black Bottom?
Es ist mega bizarr, also es gibt Leute, die Screentime-Argumente machen. Also ich habe das Gefühl, ganz viele von den Leuten, die das argumentieren, haben auch irgendwie so das Gefühl, ein Film kann nur ein Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin haben.
Aber Avengers Endgame haben sie gesehen.
Wahrscheinlich, ja. Es ist bizarr.
Ja. Ja. Okay. Ist denn das jetzt die letzte Rolle gesehen von Chadwick Boseman?
Ja, also im Kino ja. Und dann gibt es ja jetzt noch die, glaube Disney Plus Marvel Serie Dingens, das What If, wo laut Wikipedia er auch noch dabei ist, weil er offenbar, glaube vor seinem Tod noch die Sachen eingesprochen hat. Also ist Voice-Over-Rolle. Also wird das wahrscheinlich so das letzte sein. Aber so im Kino, wo man wirklich ihn sieht, ist es schon mal rainy.
Das ist der letzte Film. Okay. Sind wir uns einig, dass man, also empfehlen kann man schon, es ist ein unterhaltsamer Film und es ist auch eine gute Geschichte und vor allem, ich finde, die Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller machen es extrem aus.
Und das Make-up.
Und der Schweiß. Ma Rainey's Black Bottom läuft auf Netflix, da kann man sich anschauen. Eben Nominationen für Ma Rainey's Black Bottom, beste Hauptdarsteller Chadwick Boseman, beste Hauptdarstellerin Viola Davis, bestes Kostümdesign, bestes Szenenbild, bestes Make-up und beste Frisuren. Wie ist eure Einschätzung?
Ich finde es noch spannend, wir haben ja auch darüber geredet, wer von ihnen könnte die Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin sein im Film und wie das eingeschätzt wird und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es schlüssig ist, so wie es jetzt ist, dass beide HauptdarstellerInnen sind.
Voll.
Ich glaube, Chadwick Boseman ist schon praktisch gesetzt.
Ja. Yeah.
Als Hauptdarsteller, und ich glaube, das ist so der Fixi und die anderen...
Ja, also vielleicht, die Leute sehen noch Outsider-Chance, ein bisschen beim Anthony Hopkins in The Father, halt einfach, weil der Anthony Hopkins auch einfach so beliebt ist und weil so gut die Performance ist, aber ja, also alles, was nicht Chadwick Boseman wäre, glaube ich, eine Überraschung.
Mhm. Und der Anthony Hopkins ist auch einfach so cute auf Facebook und Social Media im Allgemeinen, wie nur so seine Quarantäne dokumentiert. Mhm. Mit seiner Katze und wie er malt und so, ja. Total sympathisch, dort so sein Image von Silence of the Lambs ein bisschen aufpolieren. Ja, was ich eben auch spannend finde, ist das beste Make-up. Ich muss einfach an die Unmenge an Schweiß denken von der Ma Rainey.
Stimmt,
ja.
Also Best Rice haben wir noch besprochen.
Ja. Wenn das für das beste Make-up lange würde, ich würde es schon ein bisschen feiern, ja.
Ja, das ist alles realistisch, habe ich das Gefühl. Also mein Herz in der Make-up-Kategorie gehört definitiv Pinocchio.
Aber, ja, gut, fair enough, ja, stimmt.
Ist ja nominiert.
Ja, bin zweimal sogar.
Kostüm auch, oder?
Ja. Recht überraschend.
Solange es wieder an den Capone geht. Ja.
Genau, hat es auch verdient. Gut, kommen wir zum nächsten Film, Soul. Das jazzige Musikseelenabenteuer von Pete Docter ist passenderweise für beste Animationsfilm, aber auch für beste Musik und beste Sound nominiert. Wir haben den Film auch im Januar besprochen und sind uns dort nicht ganz einig gewesen. Hören wir mal schnell rein. Wir haben uns Soul angeschaut, der lang erwartete neue Pixar-Film. Wir haben sie in der letzten Folge von Onward gehabt, wo letztes Jahr recht untergegangen ist. Und um Soul war ein bisschen grösserer Hype gewesen. Viele haben als quasi Nachfolger von Inside Out gehandelt. Es sind erwachsene Themen, es geht um den Sinn vom Leben oder um die eigene Existenz oder den Sinn von der eigenen Existenz. Ja, jetzt ist der Film seit dem 25. Dezember, ist schon auf Disney Plus draussen. Olje, du hast dich auch sehr fest auf den Film gefreut. Deine Review auf maximumcinema.ch, die ist jetzt nicht mega positiv, habe ich gefunden. Erzähl mal, wie ist es bei dem Film gegangen? Vielleicht dann noch schnell, um was es geht.
Also gut, ich hätte das Jahr auch nicht können abschliessen, indem ich einen Film gern habe. Ich glaube, das hätte nicht zu dem Jahr gepasst, wo ich alles gehasst habe, von dem her.
Stimmt.
Ich habe mich recht auf Soul gefreut und ich glaube, das war sicher auch Teil des Problems gewesen, weil ich glaube, einfach wirklich also ein bisschen enttäuscht war. Nach Inside Out habe ich mir sehr viel erhofft. Der Regisseur vom Film ist ja der Pete Docter, der eben Inside Out gemacht hat und Up, zwei grossartige Pixar-Filme, und ich habe mir sehr viel erhofft. Der Film erzählt eine Geschichte über einen Musiklehrer, der eigentlich auch sehr gerne eine musikalische Karriere verfolgen würde als Jazzmusiker und eigentlich ausgerechnet an dem Tag, wo alles so kommen könnte, wie er sich das erhofft, verunfallt er und seine Seele macht sich auf den Weg ins Jenseits und er versucht das natürlich zu verhindern, weil er findet, nicht ausgerechnet jetzt an diesem Tag. Er tut sich dann mit der Seele aus dem Jenseits zusammen und versucht eigentlich wieder den Weg zurück in seinen Körper zu finden, also nicht zu sterben, in dem Sinn. Und wie Inside Out versucht er ein sehr abstraktes Konzept zu vermitteln, zu visualisieren, also auch etwas zu zeigen, was sehr schwierig zu zeigen ist. Und er schafft eine mega schöne Welt in diesem Jenseits mit diesen Seelen. Also es ist The Great Before und The Great Beyond, heissen die Jenseitswelten, wo quasi die Seelen ausgebildet werden und geprägt werden. Und also visuell mega beeindruckend, aber auch sehr verspielt. Und dann interessiert er sich ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr für die Welten. Und ab dort fällt für mich der Film dann recht in sich zusammen. Weil ich es so schade finde, dass der Film so spannende Welten aufbaut und irgendwie anschneidet und man auch gesehen hat, was passieren kann in Inside Out, wenn so Welten halt durcherzählt werden. Und ja, irgendwie fehlt das dann plötzlich. Also er entscheidet sich dann wieder für so eine Body-Switch-Story, die sehr unterhaltsam ist, aber halt nicht auf dem Niveau, wo man sich halt von Inside Out oder abgewöhnt ist, emotional. Und ab dem Punkt, wo der Film eigentlich sich dann für das nicht mehr interessiert, hat er mich dann auch angefangen, kalt zu lassen.
Sogar kalt?
Ja, ich bin sowieso herzlos. Komm.
Noch kälter?
Noch kälter? Ist das überhaupt möglich?
Eiskalt.
Nein, aber es war für mich nicht mehr das Gleiche gewesen, wie was ich halt von Pete Docter gewohnt bin, wo mich wirklich irgendwie mitreißt und packt. Und es war ein unterhaltsamer Film gewesen über einen Musiker, der irgendwie versucht, zu seinem Körper zurückzufinden. Aber das ist halt wie für mich einfach nicht genug. Also es ist wie, keine Ahnung, wenn ein Tarantino-Film auslaufst und sagst, ja, es war okay gewesen. Dann findest du, wieso, nein, es ist ein Tarantino-Film, das muss mehr sein. Also ja, da erwarte ich einfach mehr und alles darunter ist für mich halt ernüchternd.
Mhm. Olivier, ich habe mich eben gefragt, als ich deine Kritik gelesen habe, nachdem ich den Film gesehen habe, ob du irgendwie New York hassest. Dein mainly Punkt, den du jetzt auch gerade gesagt hast, ist ja eigentlich, dass die Charaktere wieder zurück auf die Welt gehen, auf New York, anstelle in diesen wunderschönen, fantasievollen Welten. Ich kann da dort einfach nicht ganz zustimmen, weil sonst kannst du die Geschichte gar nicht erzählen. Und bei Inside Out ist schon klar, da bleiben die Welten eigentlich immer da, aber das ist halt auch einfach, weil die Welten im Kopf sind, sozusagen, oder?
Du bist immer dabei.
Ja.
Ja, das sicher. Also, nein, New York hasse ich nicht per se, oder ich weiß nicht warum. Aber vielleicht ist es genau das. Ich glaube, in New York zeigt der Film halt etwas, wo er eben vielleicht auch die Animation nicht zwingend braucht. Also,
ja.
Aber was heisst denn das, was es nicht braucht? Also, was ich mega faszinierend gefunden habe, ist, dass auf die Machart, dass eben gerade das New York, wo mega schön umgesetzt worden ist, oder auch wie die Menschen dargestellt werden, ich glaube, so realistisch wie, also besser als bei Wally. Und irgendwie, ich finde das recht faszinierend. Aber ist denn das, darf das nicht?
Nein, natürlich darf so einen Film auch in New York spielen, aber ich finde, wie wenn er mir halt, wenn er die Welten eröffnet, die er eröffnet, finde ich es dann gleich recht schade, wenn er sich dann dafür entscheidet, für etwas oder für eine Welt, die ich jetzt irgendwie halt nicht so fantasievoll finde, wie das Great Beyond, wo auch die Figuren extrem spannend gestaltet sind, wo meiner Meinung nach auch die besten Sprecher vom Film gecastet worden sind.
Alle reden sehr schönes Englisch, gell? So
yes.
British-Englisch.
Beziehungsweise Neuseeländisch.
Echt? Oh mein Gott. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich meine, spielt ja in Amerika grundsätzlich und dass der Himmel dann einfach England ist oder so. Oder weil dort oben wirklich einfach alle Figuren, die Instruktoren und so halt das Englisch haben. Okay, aber in dem Fall ist es Neuseeländisch.
Die schön reden, kommen einfach in hin.
Es sind zwei Sprecher, die dort, glaube ich, so ein bisschen ausragen. Zum einen der Richard Ayoade, wo man vermutlich von The Crowd kennt oder jetzt auch in Mandalorian, wo wir nachher noch drüber reden. Und Rachel House, wo, sie ist Neuseeländerin, wo man aus eigentlich allen fünf vom Taika Waititi kennt. Und das sind zwei von den meiner Meinung nach lustigsten Menschen im Moment, was Filmrollen angeht. Und ich glaube, es ist weniger, dass ich New York aktiv hasse, sondern dass ich einfach die Welt, die er dort eröffnet, so fest gern habe, dass ich enttäuscht bin, wenn er sich dann für die gewöhnlichere Storyline entscheidet, als sich noch irgendwie weiter auszutoben in dieser Seelenwelt.
Ja, also finde ich schon auch, stimmt schon, weil die Seelenwelt wird ja recht schön etabliert, aber sie ist dann bis auf ein paar Ausnahmen nicht zu 100% ausgenutzt worden, finde ich.
Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen die erzählerische Schwäche vom Film, weil sogar gegen Ende kommen dann, ah ja, und jetzt gibt es die Regeln und jetzt gibt es diese Regeln und jetzt müssen wir das machen, weil die Seelenwelt funktioniert so und es wird dann mit der Zeit einfach alles so ein bisschen willkürlich, habe ich das Gefühl. Wohingegen eben bei einem Inside Out hast du eigentlich von Anfang an eine recht klare Vorstellung, wie die Welt funktioniert und was, wieso die Sachen so sind, wie sie sind. Und da bei Soul habe ich das Gefühl, hätte das Drehbuch nochmal eine Überarbeitung brauchen können. Mhm. Und ich habe das auch gemerkt anhand davon, dass mir ist es so ein bisschen reingekommen, dass man bei Soul jetzt verglichen mit anderen Pixar-Filmen extrem gut gemerkt hat, wo das im Drehbuch gestanden ist. Und da lassen wir die Leute brüllen, beziehungsweise da müssen die Leute schauen und denken, ah, jetzt muss ich mein eigenes Leben hinterfragen. So die leuchtend ausgeschilderten Dialogziele, wo man denkt, aha, ja, jetzt muss ich etwas über das Leben lernen.
Oder eine mega schöne Schlussmontage. Ich fühle mich eben immer gut abgeholt von diesen Szenen.
ich sage nicht, dass sie nicht funktionieren. Ja. Ich sage einfach, mir ist die Manipulation recht aufgefallen. Es ist wieder einmal das. So, an sich ist es nicht schlecht, aber man hätte es so ein bisschen für mich, für meine Verhältnisse, ein bisschen besser können, verstecken
können. Ja.
Wir haben nicht das Gefühl, es liegt schon mega viel an dieser krass hohen Erwartungshaltung. Also ich habe mir jetzt heute noch überlegt und mich vorbereitet habe. Ich habe den Film auch ähnlich gefunden, wie du gesagt hast, Olivier. So, also okay, was ja eigentlich echt brutal ist. Aber wenn ich nochmal so zurückdenke, was man jetzt so erklärt hat, ist, in dem Great Before geht es ja eigentlich darum, dass der Mensch oder die Seele vom Mensch muss seinen Spark finden oder seinen Purpose oder seine Motivation für die Person, die man dann ist und so. Und das, finde ich, ist recht cool gezeigt. Es ist ein komplexes Thema, das sehr cool überbracht wird, finde ich. Und es ist lustig gemacht in dieser Welt, die du sagst. Und irgendwie, wenn ich mich jetzt nochmal so an den Film zurückerinnere, ist mir gar nicht bewusst, dass der die Welt so komplett verlässt. Das ist doch immer ein Hin und Her.
Ja, ich finde es auch eine sehr dünne Argumentation. Also sie springen ja eigentlich schon recht hin und her.
Also du hast so die Schnitte zurück von eben, wo Rachel House nachher sich auf die Jagd macht. Aber es ist eigentlich schon die erste halbe Stunde oder so ist Seelenwelt, nachher hast du nochmal eine halbe Stunde bis 40 Minuten New York und nachher hast du nochmal 20 Minuten Seelenwelt.
Das ist doch eine gute Aufteilung. Also mir ist es einfach nicht so krass aufgefallen, dass jetzt die Welt verloren wird. Mhm. Aber was ich auch will sagen, mir ist aufgefallen, dass er mich nie so emotional abgeholt hat. Also auch das, was du sagst mit dem Manipulieren, bis jetzt hat das bei mir Pixar immer geschafft. Und ich finde jetzt hier auch, es gibt so die eben, also Schlussmontage, oder gegen den Schluss vom Film gibt es eine Montage, wo glaube ich, jeder sich dann über sein eigenes Leben Gedanken macht und sein Umfeld und was ist mein Purpose. Und das finde ich, es hat einen mega schönen Song drunter und das ist auch schön gemacht. Aber selbst dort habe ich nicht, es haben schon Gedanken zu meinem Leben gemacht, aber es hat mich nie so emotional abgeholt, wie es vielleicht nicht sollte. Ich weiß auch nicht.
Es ist halt auch zu direkt, finde ich. Also wie jetzt auch, ich glaube, ihr alle schon gesagt habt, dass es einfach, dass man checkt, dass es das in dir auslösen sollte, weil es ist das urglobale Thema schlussendlich mit der Urschuld und wieso bin ich überhaupt da und eben what's my purpose in life. Und ich finde, der Film macht dort einfach irgendwie so einen komischen Schritt nach vorne oder in eine andere Richtung und sagt mal, ja, das muss gar nicht unbedingt sein, dass du nur jetzt etwas machst, wo dein Leben ist, sondern das kann sich auch ändern. Und dann am Schluss ist es aber dennoch wieder so, ich finde einfach so die ganze Moral oder Ethik oder ja, die Moral der Geschichte ist jetzt nicht so super übergekommen. Sie haben sich nicht ganz entscheiden können. Mhm. Es ist so classy, wie man es schon kennt. Es packt alle Leute an, aber eigentlich ist es gar nicht so schwarz-weiß sozusagen und dann doch wieder classy.
Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist, Daniel. Ich habe die Montage geschaut und dachte, ich weiß, was mein Purpose auf dieser Welt ist. Ich muss Filme wie Soul schauen und mich damit auseinandersetzen, was daran funktioniert und was nicht.
Genau.
Wenn ich die Szenen angeschaut habe, war mein Gedanke gewesen, die armen AnimatorInnen, die haben müssen Stock-Footage imitieren. Das ist effektiv mein Gedanke gewesen. Von dem her, ich habe mir wirklich in dem Moment null Gedanken um mein Leben gemacht.
Also Alan und Olivier, Deformation professionell.
Ja.
Zum Thema vom Film generell. Ich habe mich gefragt, ob jetzt der für Kinder funktioniert. Mhm. Wir reden noch über Wolfwalkers, wo ich finde, funktioniert mega gut für beides. Also machen, glaube ich, die meisten Animationen. Und es gibt viele, die für Erwachsene und junges Publikum oder Kinder funktionieren. Und bei dem habe ich das Gefühl, dass es nicht funktioniert für Kinder.
Das ist auch mein Eindruck. Mhm. Also ich habe das Gefühl, Inside Out hat dort noch viel mehr sich ums jüngeres Publikum bemüht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Soul fährt halt ab dem Moment, wo er jetzt in meinen Augen langweilig geworden ist, fährt er, glaube ich, an, sich so ein bisschen um sein jüngeres Publikum zu bemühen. Aber ich frage mich auch, ob das dann, also es ist eben, wir haben es gesagt, etwa eine halbe Stunde in den Film hinein. Also voran finde ich ihn sehr, sehr schwierig. Also ich weiß nicht,
ja,
ob das lange zum als junges Publikum abholen. Und ich finde, er macht auch nicht genug.
Nee. Mhm. Aber ich glaube auch, bei Inside Out ist ja auch Protagonistin nur ein Kind, ein Mädchen. Mhm. Mhm. Und jetzt bei Soul ist es ja ein Typ, wie alt ist der, so 40 oder so.
Ja, voll.
Und ich denke, sie sind sicher nicht auf Kind gegangen als Zielpublikum, sondern Erwachsene.
Und sind dann irgendwann so zum Schluss gekommen, aber Moment mal, wir sind Pixar.
Es braucht noch ein Büsi.
Irgendetwas für Kinder müssen wir doch noch haben.
Ja, es ist wirklich, also ja, das stimmt. Das kannst du dir fast nicht vorstellen, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Kinder wirklich sehr schnell irgendwie vergessen gegangen sind.
Was eigentlich schade ist, weil eben Pixar ist ja eigentlich sonst relativ gut drin, die Sachen zu vermischen. Aber du sagst Inside Out oder auch zum Beispiel Toy Story 3, wo ja extrem gut damit jongliert, dass es einerseits ein Kinderfilm ist, aber auch andererseits ein Film für die ganzen Millennials ist, wo mit dem ersten und dem zweiten aufgewachsen sind.
Ja, also das ist ja das gewesen, was Pixar gross gemacht hat, dass sie, dass sie ein Studio gewesen sind, wo quasi der Kinderfilm irgendwie für Erwachsene zugänglich macht, in Anführungszeichen. Darum finde ich es eigentlich schade, weil das ist auch wieder eine Stärke von ihnen, die sie da nicht spielen.
Mhm. Und etwas, was ich auch mega gefunden habe, ist der Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross.
Es ist noch jemand anders dabei gewesen, der Jean-Baptiste. Also es ist ja wie der Soundtrack ist ja aufgeteilt gewesen zwischen Trent Reznor und Atticus Ross, haben sich so ein bisschen in die spirituellen Welten begeben und der Jean-Baptiste hat so ein bisschen die weltlichere Sachen gemacht. Dort, finde ich, spürst du auch so einen richtigen Mut und so eine Frische, wo, also dass du zum Beispiel auch Pixar, wo bei Jazzy einfach immer den Randy Newman gehabt hat, dass jetzt irgendwie dort eine neue Sprache reinbringen. Pixar, wo immer den Michael Giacchino gehabt hat für andere Kompositionen, die jetzt wirklich so ein bisschen über den Tellerrand raus denken, habe ich das Gefühl. Das fehlt mir dann halt bei allem anderen, die Frische und den Mut, um so ein bisschen mit gängigen Mustern zu brechen.
Mhm. Was heisst jetzt, wir finden den Film schlecht? Das ist so negativ.
Nein, ich finde ihn so so lala.
So so lala, ja. Nein, ich hätte ihm dann noch 7 bis 8 von 10 gegeben. Vielleicht nicht 8, vielleicht 7, sagen wir so.
Ja, oder einfach 6 oder 5.
Also, jetzt wollen wir da nicht im neuen Jahr mit Zahlen an. Ich sage einfach, ich finde ihn okay, aber ich merke, ich habe ihn vor weniger als einer Woche gesehen und ist schon...
Weiter weg.
Hat sich eigentlich schon relativ bald verflüchtigt, ja.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe heute am Nachmittag einfach 5-mal die Montage geschaut, um heute noch nicht zuerst den Sternchen korrigieren. Aber ich habe es dann wieder zurückgemacht. Ja, also schaut euch den Film an. Auf Disney Plus kann man schauen. Schauen wir ihn auf jeden Fall.
Ja.
Also, Soul ist nominiert, bester Animationsfilm, beste Filmmusik und bester Ton. Das sind Nominationen, was denkt ihr?
Also, Animationsfilm ist gelaufen. Ziemlich sicher. Also das wäre...
Für den Film?
Ja, das wäre...
Ist Wolfwalkers nicht auch?
Ja, aber der hat wie einfach nicht eine genug grosse Basis und Soul ist so gefeiert. Plus halt hat einfach Pixar, Disney im Rücken. Da musst du mega viel entgegenheben und der Pixar-Disney-Film muss noch irgendwie schwächeln und das ist einfach beides nicht gegeben. Plus der Pete Doctor hat die Academy mega gern.
Also sie ihn.
Ja. Genau. Ja, vermutlich umgekehrt auch, wenn sie mir das Jahr einen Award geben. Ich denke, beste Filmmusik ist Soul ein sehr grosser Favorit. Das ist
eine coole Kombi.
Ja. Wenn nicht auch, ja, also wenn nicht auch der Favorit, der Trent Reznor und Atticus Ross, gehen ja gerade zweimal ins Rennen. Die sind ja noch für Mank nominiert. Aber ich denke, auch da haben sie recht gute Chancen. Es ist ja noch der Jean-Baptiste nominiert, der so ein bisschen den jazzigen Vibe reinbringt. Der Soundtrack ist auch mega gefeiert. Und dafür denke ich aber dann, Sound ist der Film ganz... Oder nein, nicht chancenlos, aber ist eher nicht mit ihm zu rechnen. Aber ich denke, Soundtrack und Animationsfilm sind ziemlich klar.
Okay, kommen wir zu News of the World. Der Western mit dem Tom Hanks ist lange als Favorit gehandelt worden. Der Film ist von Paul Greengrass und hat 4 Nominationen. in eine Randkategorie bekommen. Das ist doch nicht mein Favorit. Wir haben den Film im März besprochen. Dann hören wir schnell rein. Und zwar ist das The Western News of the World. Der Film ist von Paul Greengrass, der zum Beispiel auch den Bourne-Film verantwortet hat. In der Hauptrolle spielt Tom Hanks. Er hat beim Film Captain Phillips schon mit dem Paul Greengrass zusammengeschafft. Und Helena Zengel, wo gewisse vielleicht vom Film Systemsprenger kennen, spielt eine mega Rolle. Alan, du hast die Maximum Cinema Review verfasst und dem Film 7 von 10 Punkten gegeben. Erzähl mal, um was es geht und warum man die 7 Punkte verdient hat.
Ich muss vielleicht vorausschicken, ich bin ein relativ grosser Western-Fan, darum hat er vielleicht bei mir so ein bisschen den Genre-Bonus bekommen, den er bei anderen Leuten nicht bekommt. Der Film, eben, wie du sagst, die Hauptrolle spielt Tom Hanks. Er ist der Captain Jefferson Kyle Kidd. Veteran von der Südstaatenarmee nach dem Bürgerkrieg, wo sich ein neues Leben geschaffen hat als wandernder Zeitungsvorleser quasi. Also er zieht von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort und liest den Leuten News of the World vor aus allerlei Zeitungen und stiftet so in Texas, wo immer noch sehr gespalten ist nach dem Bürgerkrieg, stiftet so etwas wie ein Nationalgefühl, oder probiert es jedenfalls. Und auf seiner Reise begegnet ihm dann ein kleines Mädchen, gespielt von der Helena Zengel, wo nur Kiowa redet, also ein Sprach von den lokalen Ureinwohner. Und es stellt sich heraus, dass sie vor ein paar Jahren von einem Kiowa-Stamm entführt worden ist und bei ihnen aufgewachsen ist und jetzt liegt es am Jefferson Kidd, das Mädchen wieder zurückzubringen zu ihren letzten überlebenden Verwandten. Und der Film ist so ein kleines Western Road Movie. Die beiden lernen sich kennen, freunden sich an und müssen in der Wildnis allerlei Gefahren sich stellen.
Ich finde, der Tom Hanks macht eigentlich genau das, was wir hier machen. Nämlich einfach News erzählen für die Leute, die nicht lesen mögen. Das ist so ein prehistoric Podcaster.
Mich schreit niemand an, wenn ich etwas erzähle.
Noch nicht.
Also, und wieso hat mir der Film relativ gut gefallen? Wie gesagt, eben, ich bin ein rechter Western-Fan, besonders so vom goldenen Zeitalter von den Western, so 40er, 50er Jahre. Leute wie John Ford oder Howard Hawks, wo Klassiker wie The Searchers und Red River gemacht haben. Und ich finde eben, der Film ist so ein bisschen anders als das, was man sonst von Paul Greengrass kennt. Eben, er macht sonst so die rasanten, sehr modernen Thriller. Und das ist jetzt wirklich so ein getragener, relativ gemächlich vortreitender Western alter Schule, wo auch überhaupt keinen Hehl daraus macht, dass er in der Schuld von eben John Ford und Howard Hawks steht. Und für mich hat das als stimmiges, schön gemachtes und gut gespieltes Imitat eigentlich gut funktioniert. Aber es ist jetzt nicht ein absoluter Überfilm. Aber ich habe es schön gefunden, mal wieder so einen richtig klassischen Western zu sehen. Ein bisschen angestaubt, aber hat mir gefallen.
Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen angestaubt gefunden. Also ich weiss noch, ich habe den Trailer geschaut und ich hätte den Film nicht geschaut, wenn man jetzt da nicht besprechen würde, weil er für mich einfach nicht irgendwie etwas gehabt, was mich jetzt tatsächlich total gepackt hätte. Und ich finde auch, der ganze Film ist sehr, ja, schon schön erzählt, aber eben total klassisch und für mich auch ein bisschen angestaubt durch das. Und auch der ganze, also wie sich die Charaktere entwickeln, das ist eins zu eins aus einem Dramaturgiebuch. Ich habe das Ende, also soll man so sagen, die erste halbe Stunde habe ich auch die Chemie zwischen den beiden nicht ganz gefühlt, also zwischen Tom Hanks und Helena Zengel. Mhm. Aber je länger der Film gegangen ist, desto mehr, finde ich, haben die auch zueinander gefunden. Und das Ende habe ich auch wirklich sehr schön gefunden.
Das ist lustig, ich bin generell auch so eurer Meinung, aber am Schluss hat er mich recht verloren, weil er ist immer so an der Grenze zum Konventionellen, aber irgendwie am Schluss ist es mir dann wie zu fest, das Ende, das man eigentlich erwartet hätte. Wie am Schluss geht er mir einmal zu viel drüber. Und sonst finde ich immer so, ist es sehr nah dran, irgendwie so die Klischees abzuhandeln, aber ist gleich irgendwie noch so ein bisschen eigen. Es ist okay, auch wie gesagt, kein Überfilm, aber irgendwie genug unterhaltsam und am Schluss ist mir so zu fest dann so das Drehbuchende. Also dort hetzt er sich dann auch zu so einem Ende irgendwie, wo einfach noch schnell alle Plotpoints mit abgespult werden und dann ist es ein Happy End, in Anführungszeichen. Und wenn der ganze Film so gewesen wäre wie der Schluss, hätte ich mehr Mühe gehabt damit. Vor allem finde ich einfach, er wird der Film brutal gedreht von den zwei SchauspielerInnen. Tom Hanks ist jetzt vielleicht noch recht fest in seiner Comfortzone.
Aber trotzdem gut, finde ich. Mhm.
Genau, ja, also er macht ein bisschen das, was er gut kann und das ist okay, das sehe ich immer gern. Und Helena Zengel ist halt wirklich einfach nach Systemsprenger einmal mehr wirklich einfach eine mega spannende junge Schauspielerin.
Ich frage mich einfach bei ihr, ob sie, also ich habe sie jetzt zweimal gesehen, eben nach Systemsprenger und sie sieht irgendwie so, als wäre sie jetzt spezialisiert auf Charakter, wo nichts sagen und irgendwie ja, austicken oder umschreien. Also das Schreien ist ja nicht lang, aber es ist so wie, wenn man Systemsprenger gesehen hat, also ich habe zuerst an das Mädchen stark müssen denken aus diesem Film. Und sie sagt ja den ganzen Film eigentlich nichts, aber das ist ja dann auch die Stärke jetzt in ihrem Fall, dass sie irgendwie die Emotionen auch
über... Also sie sagt schon Sachen, einfach auf Kiowa.
Ja, das ist möglich. Also es ist nicht eine mega dialoglastige Rolle, die sie hat. Ja. Und sie macht extrem viel über ihren Ausdruck, was ja mega ist. Aber ich habe es lustig gefunden, dass sie gerade jetzt zwei so Rollen hatte.
Also das finde ich auch ein Vorwurf, von einem Paul Greengrass machen könnte oder wer fürs Casting zuständig war. Ich weiss nicht, ob jetzt sie eine deutsche junge Schauspielerin genommen hätten, wenn es auch nicht den Film gegeben hätte, der ihr den Durchbruch verschafft hätte wie Systemsprenger. Ja.
Also zum Casting habe ich aber auch gelesen, dass der Paul Greengrass sie halt gesehen hat im Systemsprenger an der Berlinale und dann seine Agentin geschickt hat, um jetzt irgendwie die Helena Zengel zu finden und zu casten und dass sie die Rolle auch relativ schnell bekommen hat. Und ich finde, es ist ein bisschen schade, dass sie so, also ich meine natürlich, sie ist halt, sie kann halt nicht so viel sagen, weil ihre Figur eher kein Englisch kann und so. Aber ich finde, ihr Potenzial ist nicht ganz, ganz ausgeschöpft worden von dem, was du bei Systemsprenger gesehen hast. Weil ich weiss, Systemsprenger haben wir dann am Morgen angeschaut, an der Pressevisionierung. Und ich habe wirklich nur die Logline von dem Film kennt. Ich habe jetzt nicht ganz genau gewusst, um was es geht. Und du schaust den Film, du bist so, oh, was ist das für ein Kind? Also weißt, sie hat so gut gespielt. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, sie ist wirklich so, also so einfach extrem. Weil ich aber zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen können, dass es irgendein Kind gibt, das nicht so ist, aber so spielen kann. Mhm. Aber gleichzeitig kann ich mir auch nicht vorstellen können, dass das Kind, das so ist, einen Film drehen kann.
Was ich super lustig gefunden habe, ist, dass, und das ist einfach auch so das klassisch Hollywood-hafte daran, in dem Film hat es genau eine deutsche Schauspielerin, und zwar Helena Zengel.
Danke.
Und sie spielt eine Figur, die nur Kiowa redet, und die tatsächlichen deutschen Figuren, die mit Deutsch reden, sind einfach nicht von Deutschen gespielt.
Ja. Müssen sich mit hochdeutschen Sätzen abmühen. Ja, ja.
Das habe ich einfach so lustig gefunden.
Das habe ich jetzt als nächstes sagen, hey, das hat mich so hässlich gemacht.
Das ist schon eine rechte Verfehlung.
Ja, für mich ist das einfach so Teil von eben dem Angestaubten, dass so, ja, ja, so hat man es in den 50er Jahren gemacht, das machen wir immer noch so.
Ja, vor allem, es ist wie so, ich kann mittlerweile damit leben, dass halt in Hollywood irgendwelche Schauspieler, die die Sprache nicht können, gecastet werden. Eben, also ich glaube, der eine Schauspieler, der Deutsch redet, ist ein Südafrikaner.
Ja.
Und du hörst natürlich. Ich kann wie so mit dem Teil leben, aber dann irritiert es mich noch viel mehr, dass eine deutsche Schauspielerin gecastet wird in einem Film, um eine deutsche Figur zu spielen, wo ein, zwei Worte Deutsch redet, wo aber natürlich dann auch mega...
Aber es ist kein grosses Problem im Film. Also nicht,
ja, aber es ist...
Auch die deutschen Rollen sonst sind ja jetzt nicht mega breit verstreut.
Also eben, ich habe es hauptsächlich lustig gefunden.
Ich finde eben auch, dass ich eben bei den beiden Figuren, die deutsch sein sollten, oder ja... Die man halt auch reden gehört, ganz am Anfang hatte ich tatsächlich das Gefühl, das wäre auch ein Deutscher, der Typ. Das ist der Onkel von dem Mädchen. Und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, okay, er ist nicht deutsch. Aber wenn ich etwas anderes finde, was auch zu dem Thema passt, wo nicht ganz schön ausgeschöpft worden ist, ist halt, dass die Figur von der Helena Zengel, sie ist ja deutsch und sie fällt auch total auf, weil sie hat die ganz blauen Augen, sie hat die hellblonden Haare und so. Und
ein bisschen wie ich.
Genau.
Haar, Daniel.
Und sie ist von der Kiowa irgendwie aufgezogen worden. Also im Sinn von, dass sie eigentlich eine europäische Identität hat und jetzt irgendwie mit einem Amerikaner, also richtigen Amerikaner unterwegs ist. Es gibt wie verschiedene Situationen, wo ihr Aussehen ihr eigentlich total hilft, weil sie auf Leute stoßen, wo die Indianer ja ausrotten wollen. Mhm. Und dort, finde ich, hat man noch viel mehr irgendwie die Geschichte mit dem ein bisschen weiterspannen können, dass sie dann in irgendeinen Konflikt kommen, weil dann die Anti-Indianer merken, okay, das Mädchen sieht europäisch oder amerikanisch aus, aber sie kann weder Englisch noch sonst was, sie kann noch Kiowa. Was bedeutet das? Weißt? Ist sie mit dem auch Indianerin oder nicht? Und ich finde, das ist etwas, was eigentlich das Spannendste ist an ihrer ganzen Figur, aber es hilft irgendwie dem Plot nicht oder es wird nicht genutzt.
Es hat so ein, zwei Szenen, wo es fast irgendwie die Richtung geht, habe ich das Gefühl.
Wo es fast kommt.
Genau.
Und du siehst schon so, wie es kommt, aber dann passiert es doch nicht. Oh.
Ja.
Also zum Beispiel, wo sie in das Dorf kommen, da, wo total anti-Indianer, anti-Dunkelhäutige ist, und sie tut das Pferd streicheln oder putzen und singt in Kiowa dazu und sie wird beobachtet. Aber dem passiert nichts.
Mhm. Genau.
Das weißt, die Leute, die sie beobachtet, sind nicht so, oh, was, ja, ist sie auch eine Indianerin? Sondern einfach so, ah, oh, ist schon lustig.
Das ist noch strange, ja.
Und eben, das ist dann halt auch so das Aussehen, so, ah, sie sieht recht arisch aus. Lassen wir sie mal.
Ja.
Aber das ist wirklich lustig, ich habe das nämlich auch so beobachtet. Ich finde, die Szenen sind dann mega fest so erzählt, dass du findest, oh, oh, nein, hör jetzt auf singen oder so irgendwie.
Und nachher passiert nichts, ne?
Und dann hast du auch so, weißt du, so Shots auf die Blick von diesen Leuten und denkst so, oh, nein, okay, so Western-Stimmung. Und dann ist einfach nichts. Ja, ist wirklich, also das finde ich auch ein bisschen vergähnig. Chancen, ich weiß jetzt nicht, wie viel gescheit der Film wirklich können anstellen mit diesen Themen, aber ich finde, er schneidet sie ja dann gleich so ein bisschen an und dann hätte er von mir aus auch ganz können machen.
Vielleicht gibt es noch einen vierstündigen Director's Cut. Du hast es zwar schon gesagt, Ellen, aber was mir mega gefallen hat, ist einfach, wie er gefilmt ist. Also die mega schöne Landschaftsaufnahme. Ich finde das Licht, das immer ist, super. So die, es ist irgendwie immer obig rot oder orange. Was ist so ein Film gewesen, wo ich mir so gewünscht habe, den bei uns am See im Kino zu schauen oder auf einer grossen Leinwand. Es hat so coole Shots immer, wo ich mega gefunden habe. Also das ist sehr schön. Das ist das Zweite, was du gesagt hast, die Ruhe, wo der Film hat, finde ich auch cool. Und ich bin nicht ein mega Western-Fan, wo jetzt irgendwie, ich kann sagen, das ist klar, wie das ist wie damals. Aber was mir mega aufgefallen ist und was ich super finde, ist, es gibt eine Schiesserei, wo man versucht, ihn vom Mädchen zu trennen eigentlich so. Und im Normalfall sind die Schiesserei immer recht schnell, also die ich sonst kenne, und die Schiesserei ist so langsam. Das habe ich recht cool gefunden. Also irgendwie, bis das dann mal zu einem Ende kommt und eben, also hat noch ein paar andere Twists in der Schiesserei selber. Aber das ist mir aufgefallen, das habe ich recht lässig gefunden.
Aber ich habe noch so eine Frage. Der Film ist ja bei den Golden Globes ein bisschen nominiert in den Schauspiel und Best Picture.
Er hat Best Original Score.
Ja, genau.
Verdientermaßen.
Verdient, ja.
Auf das können wir vielleicht noch reden, genau. Und beste weibliche Nebendarstellerin für Helena Zenger.
Okay.
That's it.
Genau, aber ist er dann irgendwie jetzt schon so ein Oscar-Kandidat? Weil ich habe ihn immer so ein auf dem Schirm gehabt, so, ist immer irgendwie so, ist er so mitgeschwommen in dieser Schar von denen, das könnte noch ein Oscar-Film sein. Und ich habe ihn geschaut jetzt und irgendwie das Gefühl, es wäre auch verdammt grosszügig. Also jetzt bei den Golden Globes verstehe ich es schon recht gut, wenn es jetzt nur die zwei Kategorien sind, aber mehr finde ich, da lernt er sich recht weit zum Fenster aus für irgendwie nur schon Best Script oder Best.
Ja, nein, ich glaube, also im Moment ist, aber im Moment kannst du es auch nicht wirklich so genau sagen. Also so bei den Guild Awards, wo ja auch so ein bisschen Indikatoren für die Oscars sind, also Screen Actors und so, ist er meines Wissens nach auch nicht dabei. Also in der Zwischenzeit ist, glaube ich, so, ja, wenn es eine Nomination geht bei den Oscars, dann wahrscheinlich am ehesten Musik und vielleicht noch Kamera. Und eben vielleicht, wenn es besonders größere Überraschung gibt, dann vielleicht noch Helena Zengel. Aber ich glaube, das wäre es dann auch etwa.
Ja, okay. Weil ich habe plötzlich so gedacht, hey, habe ich irgendetwas falsch verstanden? Weil, also
oder es wird so einer von diesen Filmen, wo jetzt haben sie nominiert, aus irgendeinem Grund 10 Filme für Best Picture und nachher
gut. Braucht es
noch
einen.
Drückt er sich noch so auf Platz 10 rein.
Ja. Aber Soundtrack kann ich sagen, finde ich mega. Vom James Newton Howard, wirklich sehr schön.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Schon?
Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn der Soundtrack nicht auffällt, sagt man, aber ich glaube, das ist ein bisschen veraltet. So.
Der Hans Zimmer sieht das anders.
Ja.
Der Hans Zimmer freut sich, wenn der Film auffällt.
Hat er jetzt einen Film dahinter gehabt?
Was? Nein, der Soundtrack ist mir wirklich nicht aufgefallen. Also ich war am Schluss sogar noch erstaunt, als ich dann gesehen habe, Howard Newton hat das Score gemacht. Ich so, echt, ist mir nicht aufgefallen.
Ja, also, aber das ist ja so sein Handwerk, oder? Also so ein bisschen. Das ist ja, er macht sehr zurückhaltende... ich meine, er ist jetzt nicht bekannt für die grossen Melodien, wo man kennt. Aber er hat einfach ein recht beeindruckendes Werk, das irgendwie so gesamthaft überzeugt. Aber jetzt auch nicht so, dass er irgendwie... Also eben, ich meine, jetzt Zimmer oder Williams oder all die nennen, das sind da fällt er instantly ein paar Themen ein und Beam ist ja wirklich so ein bisschen alte Schule auch noch ein bisschen mehr.
Das ist jetzt seine zweite Score in zwei Jahren, wo ich so ein bisschen am Auf- und Ablassen bin. Also jetzt der und der andere A Hidden Life, der Malik-Film, der auch super Musik. Ja. Bei den Oscars muss man auch noch denken, dass die Academy aus Leuten über 65 besteht, hauptsächlich, die so diese Art Film natürlich auch noch mögen. Darum, ich würde jetzt nicht ganz aus dem der Konkurrenz rausreden. Also eventuell könnt ihr uns noch überraschen, wer weiß.
Also ich glaube, etwas, was auch den Oscars zuspielt, ist einfach, dass es so ein uramerikanisches, also so amerikanische Geschichte ist. Also respektive, dass es auf die amerikanische Geschichte eingeht, weil es hat sich ja auch bewiesen, dass sich das meistens gut macht bei den Oscars, weil es spielt ja wirklich irgendwie 5 Jahre nach dem Bürgerkrieg. Und eben, ich meine, das Thema ist ja ganz klar mit jetzt, verschiedenen Ethnien und dass sie zusammenleben wollen.
Und dann gibt es noch den Faktor Tom Hanks.
Ja, dann gibt es noch den Faktor Tom Hanks.
Bist du eigentlich Oscar-mäßig unterwegs?
Zwei, glaube ich.
Big und Forrest Gump, oder? Nein, Philadelphia und Forrest Gump.
Also sicher eine Empfehlung von uns allen, oder, würde ich sagen?
Also wenn ihr nicht besser zu schauen habt.
Ich habe ja gesagt, Randkategorien. Und zwar sind das beste Kamera, beste Filmmusik, bester Ton und bestes Szenenbild. Das sind Nominationen für News of the World. Haben das Gefühl, gibt es da einen?
Schwierig zu sagen.
Das sind halt all die Kategorien, wo Mank auch drin ist. So die technischen, wo vielleicht am Schluss halt die sind, wo dann Mank beginnt. Dafür halt nicht in den richtigen Kategorien.
Ist Musik so gut bei Mank? Ich habe den Film eben nicht gesehen.
Du machst immer den Fehler, dass du Oscar mit gut gleichsetzt. Von dem Denken musst du wegkommen.
Sorry. Okay, ich muss noch viel lernen.
Nein, aber in der Musik habe ich das Gefühl, in der Musik sehe ich jetzt Mank nicht so als Favorit, sondern eher noch Soul. Aber dort sehe ich die News of the World schon noch am Mitspielen. Halt eben auch James Newton Howard, das haben wir eigentlich auch gerne. Aber ich denke jetzt eher so in der Kamera und Production Design, also Szenenbild, wo der Film mir eigentlich recht, also zumindest mir recht gefallen hat, könnte ich mir aber vorstellen, dass es am Schluss eine von diesen Kategorien ist, wo dann halt Mank eher noch könnte etwas...
Ich finde es auch schön, dass es so ein offeneres Feld ist, als auch schon gerade in den technischen Kategorien, wo du dir könntest vorstellen, dass eben da gewinnt mal Mank, da gewinnt mal News of the World, da gewinnt mal, keine Ahnung, Pinocchio, Ma Rainey. Also dass in diesen Kategorien sehr viel möglich ist.
Ich finde es ein bisschen traurig, dass Helena Zengel nicht nominiert ist, weil sie schon auch so ein bisschen gehandelt wurde als eventuelle Favoritin bei den Nominationen für beste Nebendarstellerin. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube vor allem bei so jungen Schauspielern und Schauspielerinnen ist das ja meistens noch so ein extra Push, wo es dann gibt. Aber ich muss sagen, ich denke, also weißt, wenn du es jetzt vergleichst mit anderen wirklich sehr jungen Schauspielern, Schauspielerinnen, die den Oscar in dem Alter bekommen haben, finde ich, ist ihre Performance jetzt schon nicht so gut wie die anderen. Respektive, es ist nicht mal ihre Performance, es ist mehr ihre Figur sozusagen, die jetzt nicht so viel hergibt, wie jetzt zum Beispiel das kleine Mädchen von Beasts of the Southern Wild.
Ich wollte sagen, ich habe das Gefühl, Convention of Wallis ist halt schon... Also ich weiß nicht, wie fest ihr die Oscar-Nomination damals auch geholfen hat. Also ich weiß, ich meine, das ist jetzt mega, das kann man jetzt wie nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen kontraproduktiv war, weil ihre Karriere in Anführungszeichen ist ja dann eigentlich recht ins Stocken geraten, wenn nicht sogar eigentlich nicht mehr existent in dieser Form. Und vielleicht ist es eigentlich etwas, was man vielleicht der Helena Zengel auch nicht wirklich wünschen würde, dass du halt mit so einer frühen, fast der ersten Performance nominiert wirst. Da wirst du vielleicht wie so ein bisschen fest auf etwas reduziert und hast dann halt Mühe, Projekte zu finden, die vielleicht ein bisschen anders sind.
Ist eigentlich der Bub von Minari auch nominiert?
Aber das ist auch so ein bisschen das Gleiche. So, es ist eigentlich gut, wenn man Kinder nicht Oscar-Nominationen aufbürdet.
Okay. Hat nicht auch Saoirse Ronan mal...
Doch.
Also irgendwann als Teenager mal...
Für Atonement.
Also, kommen wir zum nächsten Film, One Night in Miami. 3 Nominationen hat es gegeben für den Film, für die Theaterverfilmung von der Regina King. 2 von denen gehen unter der Adresse von Leslie Odom Jr., wo für die beste Nebenrolle und der beste Song nominiert worden ist. Und der Film ist auch noch im Rennen für das beste Drehbuch. Den Film haben wir im Februar besprochen und das hat dann so getönt. Und zwar haben wir uns One Night in Miami von der Regina King angeschaut. Den gibt es auf Amazon Prime zu schauen. Ist jetzt eben gerade für 3 Golden Globes nominiert worden. Lola, willst du mir schon erzählen?
Gerne. One Night in Miami geht grundsätzlich um vier afroamerikanische Ikonen, die sich nach dem Boxsieg vom einen, vom Cassius Clay, in einem Hotel oder Motel, besser gesagt, in Miami treffen und ja, sehr viel redet über das, was es bedeutet, ein dunkelhäutiger afroamerikanischer Mann in dieser Zeit zu sein. Die Männer, die zusammenkommen, sind eben, wie gesagt, Cassius Clay, dann der Malcolm X, der Sam Cooke und der Jim Brown, wo alle unterschiedliche Karrieren sozusagen verfolgen, sehr erfolgreich sind, aber alle halt auch einfach durch den Rassismus, der nach wie vor vorgeherrscht hat, ja, halt eingeschränkt sind.
Also in jedem Bereich sind sie eigentlich auf dem Höhepunkt, oder? Also
ja, genau.
Cassius Clay als Boxer, der Malcolm X als Bürgerrechtler, der Sam Cooke ist ein Musiker, den ich nicht kennt. Und Jim Brown, NFL-Star, so, oder?
Yep.
Genau. Und ein Großteil von dem Film spielt eben auch einfach in dem Motelzimmer in Miami. Ja, man darf nicht viel Action erwarten, sozusagen, also visuelle Action, sondern mehr einfach das Gespräch, das sie führen, wo auch ja, sehr wichtige Themen aufgreift. Und durch das, denke ich jetzt mal, muss man halt auch ein bisschen eine Art von Geduld mitbringen, dass, also wie bei einem Theaterstück, grundsätzlich, dass man wirklich auf das Wort geht. Auch Decoupage ist jetzt nicht extrem kompliziert oder so.
Was ist Decoupage?
Decoupage ist einfach, wie du schiessest. Also weißt, sie haben jetzt nicht irgendwie einen Spin-Shot oder Top-Shot oder riesige Kamerafahrt in dem Sinn. Es geht wirklich um den Inhalt.
Für das es mehrheitlich in diesem Zimmer spielt, ist es recht clever gemacht. Ich finde es eine recht schöne Bilder und manchmal mit Licht hinter gespielt und so. Es ist nicht, ja, ich finde es mega gut gemacht, ohne dass ich vom Fach bin. Also für das der ganze Film in diesem Zimmer spielt, finde ich es recht gut gelöst. So.
Also sagen wir so, die Kamera ist unauffällig. Es ist nicht so, dass... Also weil eben zum Beispiel, wenn ich kürzlich gesehen habe, das muss ich eine Klammerbemerkung, Thoroughbreds, wo jetzt auch neu auf Netflix ist, der hat einfach eine sehr auffällige Kamera und halt dazu noch anamorphic lenses, wo der ganze Film dann halt noch mehr wie ein Kunstwerk aussieht. Und jetzt bei One Night in Miami, ja, ist es relativ basic, aber dafür konzentrierst du dich auch mehr auf den Dialog sozusagen.
Ist es ein Theaterstück gewesen? Oder
ja, es war ein Theaterstück gewesen. Vom Drei-Buchautor Camp Powers.
Okay.
Wo seines Zeichens auch A Soul mitgeschrieben hat.
Ich finde, dass das Nüchterne zieht sich mega durch den Film durch und das, also das merkst du zum Beispiel auch, dass er stellenweise hast du so den Moment, wo der Cassius Clay den Kampf, so einen wichtigen Boxkampf gönnt und es ist so eine Szene, wo die jeder andere Version von so einer Geschichte hättest irgendwie einen fetten Soundtrack darunter geleitet oder irgendwie dort mega episch das aufbaut und du hast wirklich nur die Dialogspur von Cassius, wo halt am Umschreien ist und das Publikum, wo irgendwie im Johlen ist, aber es hat wie so nie das Aufpeitschende von so einem... Von so einem Film. Und ich finde, also der Soundtrack ist auch sehr zurückhaltend eingesetzt. Und ich finde, der ganze Film ist sehr beobachtend. Also, es ist wie jemand, der halt die Kamera einfach anstellt und das Gespräch irgendwie aus verschiedenen Winkeln filmt. Du wirst wirklich eben sehr, sehr nüchtern und sehr zurückhaltend. Und ich finde das mega spannend, weil das halt so das, der Inhalt von diesen Gesprächen mega im Vordergrund rückt. Und ich finde es noch spannend. Spannend, dass du das jetzt irgendwie, dass du findest, dass man da Geduld mitbringen muss. Weil ja, logisch, eigentlich macht es mega Sinn, aber ich bin wie mega an den Lippen von diesen Figuren gehangen. Das ist mega spannende Gespräche und also du switchst immer so von den Sympathien für die Weltanschauungen. Du bist wirklich so hin und her gerissen zwischen diesen Ideologien und diesen Ideen, wie man quasi das Thema kann voranbringen kann. Ja, also für mich war es wirklich so spannend gewesen.
Also, weißt du, ich meine, mit Geduld, ich habe es jetzt nicht langweilig gefunden in dem Sinn, aber verglichen mit dem Film, den wir auch nachher noch besprechen werden, ist es halt schon ein bisschen harziger gewesen jetzt.
Ja, nein, ich verstehe es mega, ja. Es ist nur lustig, weil jetzt, wo du sagst, stimmt es eigentlich. Es ist eigentlich mega etwas, wo eben Geduld mitbringen, aber es ist mir wie gar nicht aufgefallen. Aber
mal, mir ist schon aufgefallen, ich habe es recht langweilig gefunden. Ich habe zweimal angefangen. Und zwar das erste Mal, als ich müde war, und das geht überhaupt nicht, weil es ist wirklich, eben, du hörst einfach denen zu beim Reden. Ich finde, was schon noch cool gemacht ist, er bricht ja dann amix, sie gehen mal aufs Dach und dann gibt es schon zwei, drei Szenen oder Schnitte, wo du aus dem Raum rausgehst, zum Glück.
Ja, und es geht ja lang, bis sie überhaupt in den Raum reinkommen.
Ja, also lang. Ja, mal. Ja, mal, stimmt. Und der Film ist, glaube ich, 2 Stunden ungefähr.
Yep.
Glaub, ja. Ich finde die Idee mega cool vom Film, dass man die 4 Ikonen nimmt und das Treffen, das ja offenbar auch tatsächlich stattgefunden hat, nimmt. Und, aber man weiß, was die besprochen haben, quasi dort reingeht und sich vorstellt, was die besprochen haben. Das finde ich mega cool. Mhm. Aber mir hat es dann irgendwann, ja, es ist mir zu viel geschwätzt worden und da hat mich ein wenig abgehängt. Ich finde den Film nicht schlecht, aber ja, hat mich nicht so gepackt, wie du sagst. Ich bin ja nicht an der Lippe gehangen. Oder nicht bei allen Gesprächen. So.
Ich glaube, das ist halt auch ein bisschen jetzt einfach die weisse Sichtweise, wo man, also weißt, bei mir ist auch so, es hat mich jetzt auch nicht so persönlich gepackt wie andere Themen.
Darum hat es der Olivier so gepackt.
Also mich hat es mega gepackt, muss ich sagen.
Also weißt, das Ding ist Experimentalismus, oder? Ich habe das selber nie erfahren, wie es ist, schwarz zu sein. Mhm. Das heisst, ein bisschen oder wahrscheinlich sogar sehr viel wird mir immer fehlen. Und du kannst das einfach nicht, es gibt keine Möglichkeit, um das irgendwie 100% nachzuverfolgen.
Ja, aber du weißt ja auch nicht, keine Ahnung, du weißt ja auch nicht, wie es war, irgendwie Hausbedienstete im England von den 20er Jahren zu sein, aber trotzdem bekommt Downton Abbey irgendwie 10 Seasons. Also das ist ja eigentlich nicht der Punkt.
Also ich verstehe dieses Argument, aber es verhebt ja irgendwie gleich nicht so, weil Alan und ich, also für uns hat das ja irgendwie das war für uns wie eine Hürde gewesen, um den Film...
Also dann ist es einfach persönlicher Geschmack, ja.
Genau, also ich finde, wie erschließt ja offensichtlich ein weisses Publikum durch seine Geschichten nicht aus.
Sollte auch nicht. Mhm. Man will ja eh die Brücke aufmachen und so, aber es ist... Ich denke dennoch einfach, dass dunkelhäutige Leute das anders wahrnehmen. Oh Gott, klingt das schlimm?
Nein, ich
meine, es ist ein mega heikles Thema, aber es ist genau auch wie mit dem Feminismus oder so, das werden auch die unterschiedlichen Geschlechter anders sehen.
Aber das sind ja wie so 2 verschiedene Themen, oder? Also habe ich so ein Gefühl, das eine ist, wie fest kann es mich abholen, das Thema, und kann ich wie mich damit anfreunden, mir das Thema jetzt anzuhören und wie fest holt es mich halt als Zuschauer ab, und das andere ist, wie fest kann ich mich mit der Geschichte identifizieren, und der Teil fehlt mir zu 100%. Ich kann mich mit der Geschichte, mit der Thematik nicht identifizieren, ganz abgesehen davon, dass das ja auch nochmal zu einer Zeit ist, wo komplett, also es sind wie so 2 Hürden, die ich hätte, sowieso. Mhm. Aber das ist die eine, und dort sind wir alle, quasi haben wir alle keine Chance, wir alle 4. Aber das andere ist halt, dass man sagt, der Film trotz allem funktioniert für mich und spricht mich an mit dieser Geschichte. Und dort finde ich, wie hat das dann nicht mehr etwas mit unserer Herkunft zu tun oder wie, inwiefern wir uns damit identifizieren können, sondern dann mit dem filmischen Handwerk.
Mhm. Ich habe bei so Filmen dann häufig, das hat dann gerade den Effekt, dass es dir eben zeigt, wie es war und dir durch das irgendwie, man hat nicht die Augen öffnet oder für etwas, was du vorher gar nicht realisiert hast. Mm. Und dich durch das emotional abholen.
Oder educational Films.
Ja, genau.
Ja, also nein, es sind schon 2 verschiedene Sachen. Also man muss sich auch nicht 1 zu 1 in einem Film mit einer Figur identifizieren können, um das jetzt zu verstehen. Aber ich glaube einfach, je mehr du dich identifizieren kannst mit den Figuren, desto mehr wird es da auch im Kopf bleiben, denke ich einfach.
Mhm. Also ja, da bin ich voll bei dir. Also ich kenne einen Film, der mich irgendwie inhaltlich mega abgeholt hat, weil es halt ein Thema ist, das mich selber irgendwie beschäftigt hat. Und dann schaust du dann dafür vielleicht über andere handwerkliche Sachen weg, weil du findest, das auf einer emotionalen Ebene funktioniert das. Ja.
Das schließt jetzt nicht wirklich an das an, aber ich habe gestern mein Maximum Cinema Review zum Film fertig geschrieben. Und dort habe ich etwas anderes ein bisschen exerziert, und zwar der Film bietet sich so ein bisschen zum Vergleich mit Ma Rainey's Black Bottom an, wo auch eine Theaterverfilmung ist, wo es um Diskriminierung und den Status von Afroamerikanern in den USA geht. Und vom Filmhandwerk hat mich One Night in Miami viel mehr überzeugt als Ma Rainey, weil ich das Gefühl habe, Ma Rainey hat es nicht geschafft, sich von der Bühne zu emanzipieren, und ich finde, One Night in Miami hat es gut geschafft. Einerseits, weil sie so ein bisschen die Rahmenhandlungen findet, so dass man am Anfang noch so ein bisschen ausserhalb von dem Hotelzimmer ist und nachher, dass man im Hotelzimmer nicht versucht, Theatersprache in Film zu übertragen. Und das liegt wahrscheinlich auch am Quellenmaterial, dass man jetzt bei One Night in Miami nicht irgendwie Figuren hat, die im Theater würden am Bühnenrand stehen und im Scheinwerferlicht irgendeine grosse Rede schwingen, sondern dass es bei dem Film habe ich wirklich das Gefühl gehabt, die Dialoge, die wirken authentisch, die wirken organisch, und es ist einfach wirklich, es wirkt wie einfach eine lange Dialogsequenz, Und für mich hat das sehr gut funktioniert, weil eben gerade bei so sehr theaterhaften Adaptionen frage ich mich immer so, bekomme ich einen Mehrwert daraus, dass das verfilmt worden ist, oder könnte ich einfach gerade so gut ein abgefilmtes Theater schauen? Mhm. Und da habe ich jetzt das Gefühl gehabt, natürlich, es ist theaterhaft, es ist jetzt nicht der ästhetisch innovativste Film, den ich je gesehen habe, aber ich habe gefunden, es hat einen Mehrwert gegenüber einem Mitschnitt von einer Theaterperformance. Und von dort her hat mich der Film eben auch sehr können packen.
Er ist auch mega gut gespielt.
Absolut, ja.
Also ich finde, die vier Schauspieler sind mega. Also muss ja dann fast das so sein.
Ja.
Wir haben es vor Golden Globes. Der Film ist nominiert für Best Male Supporting Role für den Leslie Odom Jr., wo der Sam Cooke spielt, der Musiker, der am Schluss vom Film ein Lied singt, wo auch für Best Original Song nominiert ist. Und Best Director, findet ihr das angebracht?
Ja. Durchaus.
Mir fehlt Kingsley Ben-Adir.
Ja, stimmt.
Wo der Malcolm X spielt, fehlt mir in den Schauspielkategorien. Und der Film hat für mich durchaus Best Picture-Nomination können haben. Und dann gönnt, kann man darüber diskutieren, aber dass er nicht nominiert ist. Und andere Filme mit dem Sacha Baron Cohen, wo ich meiner Meinung nach nicht so grossartig finde. Ich finde, der Film ist definitiv einer von denen, wo man seit langem wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe halt einfach auch wirklich einen Softspot für Theaterverfilmungen, für dialoglastige Sachen und für so ein bisschen Kammerspiel-eskes Zeug, wo ich finde, der Film ja auch sehr, also er bricht zwar immer wieder ein bisschen aus und dann siehst du wieder andere Figuren und andere Geschichten, aber so in diesen Kammerspiel-Moment finde ich ihn, hat er mega Sog und ja, das gefällt mir.
Polanski, Garnage, habe ich erst auch gerade kürzlich gesehen.
Das ist ein cooler Film, ja.
Aber dort, finde ich, hat es nicht so gut funktioniert.
Schon, ich habe den mega gefunden.
Also, ich meine einfach, das Spiel war auch nice gewesen. Christopher Waltz, der einmal mehr einen Apfelkuchen, was er immer in sich reinstopft, ist auch nice gewesen. Aber weißt du, wie das Perle immer wieder zurückgezogen worden ist? Es war ein bisschen gezwungen gewesen, ja.
Ich habe den Film seit 10 Jahren nicht gesehen, so no idea. Aber ich weiß, dass er mir gefallen hat, aber...
Und vielleicht noch als Postskript zu den Darstellern von One Night in Miami, um im Maximum Cinema Film Podcast Extended Universe zu bleiben. Der Leslie Odom Jr. ist der Aaron Burr in Hamilton.
Oh,
that's Aaron where Burr, I knew him from.
Darum singt er auch so schön.
Ja, krass.
Stimmt.
Ich habe gedacht, er kommt mir bekannt vor.
Ja, also unbedingt Episode, keine Ahnung, 4 oder so hören. Schon das Titel haben. Also wir haben auf jeden Fall intensiv von Hamilton geschwärmt. Also ja, schaut euch den Film an, er läuft auf Amazon Prime und heisst One Night in Miami. Gut, One Night in Miami ist nominiert, wie gesagt, best adaptiertes Drehbuch, beste Nebendarsteller für den Leslie Odom Jr. und beste Filmsong. Was haben das Gefühl?
Nebendarsteller eher nicht. Song kann man darauf wetten, also nicht wetten, dass es sicher ist, aber es ist sicher eine sehr gute Chance. Drehbuch ist, glaube ich, so ein bisschen offen, also... Das ist so. Ich würde es nicht als Top-Favorit einschätzen, aber vielleicht.
Also ich glaube, Song ist eigentlich wirklich so ein recht grosser Favorit. Mhm. Also, wenn wir vorher vom Song von The Trial of the Chicago 7 geredet haben, es hat wie keinen richtigen grossen Konkurrent. Und ich habe das Gefühl, der ist noch so ein bisschen der, wo man am ehesten noch so ein bisschen ernst nimmt. Ich meine, Husavik ist ja noch von Eurovision. Aber der ist ja wirklich so ein bisschen, ich glaube, der nimmt niemand ernst bei der Academy. Und darum, ich habe das Gefühl, so aus Mangel an wirklich eine Alternative hat er, glaube ich, schon noch rechte Chance.
Und es ist der Leslie Odom Jr. bei dem, ich weiß nicht, ist er schon EGOT-Kandidat? Emmy, Tony, Grammy, Oscar. Also Tony hat er ja schon, Grammy hat er, glaube ich, auch schon. Also er ist... Das Narrativ schreibt sich beim Leslie Odom Jr. eigentlich auch schon fast selber.
Ja, und dann ist es eigentlich noch recht eine gute Gelegenheit, ihm den Song zu geben, wenn du nicht willst, einen Nebendarsteller geben.
Und das Traurige bei dem Film ist ja einfach, dass Regina King nicht nominiert ist.
Mhm. Ja.
Als beste Regisseurin, weil sie ist ja auch noch gehandelt worden als mögliche Favoritin.
Mhm. Ja, also ich habe auch gedacht, vorhin, wo du gesagt hast, ja, sie ist, der Film ist von ihr, aber nachher müssen wir überlegen, es ist ja, also das Regierennen ist ja wirklich auch recht stark besetzt. Also man könnte vielleicht meiner Meinung nach den David Fincher noch rausnehmen. Mhm. Aber ich meine, du hast ja wirklich eigentlich recht. Ich meine, Chloe Zhao und Emerald Fennell, wo auch drin sind, wo ich beide nicht missen würde.
Ja.
Von dem her, ja, also wenn du David Fincher rausnehmen würdest, das traue ich einer Academy nicht zu, dass sie David Fincher nicht nominieren, wenn sie einen David Fincher nominieren können. Aber ja, also ich hätte sie gerne drin gesehen. Aber man kann jetzt wie nicht wirklich, oder ich kann jetzt wie nicht sagen, dass es jetzt mega schlechte Alternativen da drin hat.
Gut, jetzt haben wir auch über alle Filme geredet, die wir im Vorfeld in einer vergangenen Episode besprochen haben. Wir scheinen ein mega gutes Gespür zu haben für Oscar-Kandidaten. Gibt es sonst noch Filme, wo wir darüber reden können? Also einer, der sicher noch ist, ist Nomadland, wo du schon ein paar Mal angeteased hast, Alan, der auch für 6 Oscars nominiert ist. Erzähl mal schnell, Alan, was hat es mit diesem Film auf sich? Also ich kann sagen, bester Film, bester adaptiertes Drehbuch, Chloe Zhao, beste Regie, auch Chloe Zhao, beste Hauptdarstellerin, Frances McDormand, beste Kamera und beste Schnitt, auch nochmal Chloe Zhao. Erzähl mal schnell.
Ja, Nomadland ist am ZFF gelaufen, ist ein wunderschöner Film, sehr trauriger, sehr berührender Film über eine Frau, gespielt von der Frances McDormand, die wegen der Finanzkrise 2008 kein Zuhause hat und darum mit ihrem Van durch den Westen der USA reist und so von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob tingelt. Und der Film ist eigentlich sehr lang der designierte Frontrunner gewesen und nach jetzigem Wissensstand, wie es aussieht, ist er es immer noch. Also Chloe Zhao ist die absolute Top-Favoritin in der Regie. Der Film geht als Favorit ins Rennen um den besten Film. Und ein Oscar-Blogger hat letztlich gesagt, das könnte sein, dass der erste Film, ich glaube, Lord of the Rings, Return of the King, könnte sein, wo alle seine Nominationen gewinnt. Also das ist durchaus im Bereich des Möglichen.
Mit welchen Filmen müssen wir sonst noch rechnen?
Borat! Also, vielleicht. Borat ist zweimal nominiert, einmal adaptiertes Drehbuch und einmal beste Nebendarstellerin, Maria Bakalova. Und auch hier, sie hat Golden Globe gewonnen für beste Nebendarstellerin, wenn es mir recht ist. Und es zeichnet sich ab, dass Nebendarstellerinnenrennen ein Zweikampf wird zwischen ihr und Glenn Close für Hillbilly Elegy. Und so wie ich die Academy kenne, gebe ich hier eher die Glenn Close Chance, halt einfach weil das ihre x-te Nomination ist und sie noch nie eine gewonnen hat. Sie hat knapp für The Wife verloren vor ein paar Jahren. Und ja, die Academy liebt sie und wird sich wahrscheinlich die Chance nicht nehmen, die alte gesessene Glenn Close auszuzeichnen, wenn ihre Hauptkonkurrentin eine relativ unbekannte Schauspielerin aus Bulgarien ist. Was ich sehr schade finde, weil ich finde, der Oscar gehört eigentlich der Maria Bakalova, aber was wollen wir machen?
Also einer, wo ich noch schnell darüber reden wollte, ist der Minari, der auch für den besten Film nominiert ist. Wir haben den noch nicht besprochen, weil der hat noch Schweizer Kinostart, voraussichtlich eben April. Du hast ihn gesehen, Alan, und ich habe ihn gesehen. Wolltest du schnell erzählen, um was es geht?
Ja, Minari von Lee Isaac Chung ist ein Einwanderer-Familiendrama um eine koreanische Familie in den 80er Jahren, die sich in den ländlichen USA niederlässt. Und es erzählt eigentlich von ihrem Alltag in Amerika. Und wie es halt auch ist, als fremde Leute sich anzusiedeln und sich ein neues Leben aufzubauen, nachdem man das bekannte Leben in Südkorea zurückgelassen hat. Und ich finde, es ist zusammen mit Nomadland der einzige wirklich super Film, der für Best Picture nominiert ist.
Ich muss auch sagen, Minari ist seit langer Zeit echt der schönste und bewegendste Film, den ich gesehen habe jetzt in den letzten Monaten. Also wirklich Monaten, wenn nicht Jahren. Ich kann nur schon sagen, es ist der beste Film, beste Hauptdarsteller, Steven Yeun, beste Nebendarstellerin, Yoon Yeon-Jung, beste Filmmusik, beste Regie, Lee Isaac Chung und bestes Originaldrehbuch auch, Lee Isaac Chung.
Ja, was ich sagen will, ist folgendes, irgendwie beide Filme, Minari und Nomadland, haben halt so thematische Ähnlichkeiten, finde ich. Es geht so um The American Dream.
Ja.
Und das ist auch per se einfach so ein uramerikanisches Thema. Mhm. Also eben bei Nomadland so ein bisschen das eigentlich so ein bisschen das Negativbeispiel, dass man in einem Camper wohnt und hin und her zieht und Minari, dass eine Immigrantenfamilie auf Amerika geht, um dort das Leben aufzubauen. Und ich glaube schon, allein das Thema hat gute Chancen bei den Oscars. Weil es ist nicht nur Amerika-spezifisch, es ist auch film-spezifisch. Mhm. Ja. Sehr beliebt, würde ich sagen.
Was mich bei Minari sehr würde freuen, wäre, wenn er die beste Filmmusik würde gewinnen. Weil die Musik ist so, so schön. Mhm,
die ist mega. Mhm. Sehr schön, stimmt. Ja, gibt es Filme, die fehlen aus eurer Sicht?
Mich hat überrascht, wie fest
The Five Bloods nicht dabei ist, wo ja wirklich nur für beste Musik nominiert ist, was ich finde, ist auch einfach ein mega Hohn.
Mhm.
Also, dass er nominiert ist, so im Sinn von, ja, wir wissen, dass der Film existiert, aber eigentlich, also ich meine, Delroy Lindo in der Schauspielkategorie, Drehbuch. Ich finde, es ist auch nicht der beste Film von Spike Lee, aber er ist genug gut, um in einem Jahr, wo man 10 Nominationen bekommt, auch mehr als einmal in der Musikkategorie nominiert zu werden. Pieces of a Woman hat mich ein bisschen überrascht, dass er nur jetzt in der Schauspielkategorie nominiert worden ist für Vanessa Kirby in der Schauspielkategorie, aber bin jetzt auch nicht so traurig oder irgendwie so schockiert, aber also der Five Platz finde ich schon recht Schocker.
Mhm. Ein Thema, das wir haben, Olivier, du nimmst im Maximum Cinema jeweils alle nominierten Animationsfilme unter die Lupe.
Oder auseinander.
Oder auseinander. Bei den langen Animationsfilmen hast du ja schon gesagt, dass der Soul da als Gewinner war. Wie sieht es bei den animierten Kurzfilmen aus? Gibt es einen, der dominiert oder wer ist dein Favorit?
Das Jahr habe ich das Gefühl, ist in beiden Kategorien ist er recht gelaufen. Natürlich immer mit dem Vorbehalt, dass eben die Oscars immer sehr überraschend können sein und gerade Kurzfilmkategorien speziell funktionieren nach eigenen Regeln. Aber es gibt den Kurzfilm «If Anything Happens, I Love You», der auf Netflix ist, wo wir auch besprochen haben in Folge 14, wo der Alan und ich ja nicht so begeistert waren davon. Wir fanden, er sei sehr manipulativ und irgendwie drückt auf Tränen drüse. Es geht um ein Paar, wo der Tod von der Tochter am Verarbeiten ist und spricht basierend dann auf dem eigentlich auch sehr grosse gesellschaftliche Themen an, die mittlerweile auch wieder sehr aktuell sind in der amerikanischen Volksseele. Und er ist, also er hat super Chancen, weil er eben halt sehr relevant ist. Er trägt ein bisschen, obwohl er nicht von Disney ist, trägt er ein bisschen Disney-Handschrift von den Leuten, die mitgeschafft haben, und darum ist er eigentlich der grosse Favorit. Es ist, bevor die Nominationen rausgekommen sind, noch ein bisschen offeneres Rennen gewesen, weil es recht legitime Konkurrenz gegeben hätte für den Film, wo aber interessanterweise alle nicht nominiert worden sind. Und durch das ist jetzt vielleicht der Einzige, der im Film noch könnte gefährlich werden, The Burrow von Disney, wo wir auch in der letzten Folge darüber geredet haben, wo
nicht rausgekommen sind.
Genau, wo ich nicht verstanden habe, apparently. Nein, also wie ich finde, ist ein bisschen, hat ein bisschen eine toxische Message, aber auch dort bin ich recht allein mit dieser Sicht und darum könnte es auch sein, dass der Film gleich am Schluss Rennen macht. Aber würde mich schon überraschen, wenn If Anything Happens, I Love You nicht gönnt. Die anderen drei Filme, die nominiert sind, sind dann wirklich sehr kleine Produktionen, teilweise auch sehr europäisch und nicht so zugänglich für das amerikanische Publikum. Und darum, ja, würde mich das überraschen, wenn nicht einer von diesen zwei Filmen gewinnen würde, also eben Burrow oder If Anything Happens, I Love You.
Wenn man sich möchte einlesen, kann man das auch machen. Gibt es einen spannenden Artikel von Olivier auf maximumcinema.ch. So, und wer gewinnt jetzt die Oscars? Traut sich jemand, Prognose zu machen?
Was heisst Oscars gewinnen?
Beste Film. Wer gewinnt den besten Film?
Ich habe letztes Jahr gedacht, dass Parasite wird gewinnen, aber ich bin zu feige gewesen und habe 1917 gesagt. Und es ist das gleiche dieses Jahr. Ich denke, dass Nomadland gewinnt, aber ich traue mich nicht, das zu jinxen, also sage ich The Trial of Chicago 7. Aber ich sage es mit den überkreuzten Fingern.
Okay.
Ich sage irgendwie Nomadland. Einfach schon allein wegen dem ganzen Hype, was geht. Es wäre auch sehr mal etwas anderes, was gewinnt.
Mhm.
Das war nicht so ein typisches Drehbuch, sondern ein bisschen anderer Zugang zum Ganzen.
Es ist eine Verfilmung von einem Sachbuch. Wie cool ist das?
Weißt, ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, das Mank-Ding könnte eben schon auch reissen. Ich weiß nicht.
Als bester Film?
No. I don't know.
Ja, es ist halt schon Hollywood, hat gerne sich selber.
Ja.
Also ich meine, ich habe Nomadland nicht gesehen und ich habe auch keinen von den Filmen, der nominiert ist, wirklich, also jetzt Best Picture, wirklich gut gefunden.
Und meiner noch nicht gesehen.
Also keinen von denen, die nominiert sind, die ich gesehen habe, habe ich wirklich gut gefunden. Darum bin ich eigentlich froh, wenn nichts von dem gönnt, wenn es Besseres gibt potenziell. Und ich mich dunkel glaube, Nomadland könnte mir noch gefallen. Also ich fände es einfach schön, was er repräsentiert, auch so ein bisschen den Underground-Gedanken und von wem er gemacht worden ist und wie er gemacht worden ist, ja wirklich sehr spontan auch irgendwie entstanden.
Ich denke auch, es wird Nomadland. Würde mir mega fest Minori wünschen. Aber ich denke, eben Hype ist so groß, wie du gesagt hast, Ola, dass es da wird. Okay, ja. Wir werden das sehen. Wie gesagt, die Oscar-Verleihung findet am 25. April statt. Für uns in der Schweiz 26. April um 2 Uhr morgens. Wer möchte die Expertise von Maximum Cinema dazu haben, kann das machen, indem während dem Oscar-Verleihung live schaut, auch noch Maximum Cinema auf Twitter folgt. Das wird dort live mittweetet vom Alan himself. Wir kommen ans Ende dieser Spezialfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge vom Maximum Cinema Podcast erscheint in einer Woche. Es verabschieden sich Lola Funk.
Baba.
Der Olivier Santer.
Tschüss.
Der Alan Mottli.
Tschüss.
Und ich. Herzlichen Dank an die Allianz, die den Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist von Joel Singh und mir und Daniel Frischknecht produziert worden. Wenn mir dir gefallen, empfehle uns weiter und abonniere uns in der Podcast-App von deinem Vertrauen. Alle Infos und auch bisherige Folgen findest du auf maximumcinema.ch/podcast. Ciao.